In der kommenden Woche beginnt wieder der Ernst des Lebens für den VfL Wolfsburg mit dem Spiel im DFB-Pokal bei Koblenz und danach die Woche der Auftakt. Ja, das einfachste Spiel der Saison gleich zu Beginn gegen die Bayern. Ja, und wie ihr es gewohnt seid im Wölferadio, beginnen wir die Saison nicht mit einer regulären Sendung, sondern mit einem lockeren Plausch, bei uns Prolog genannt. Und traditionell wird das ablaufen, ja, im Wölferadio hier mit mir und dem Kollegen Andreas Pallmann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, hier auch bei diesem insbesondere heißen Wetter. Und ich sage euch Leute, warm ist es hier tatsächlich. Ich muss sogar den Ventilator ausstellen, mal gucken, wie lange wir es durchhalten. Aber Andreas, du bist ganz zuversichtlich und tapfer, würde ich mal sagen.
Hallo Lenny, hallo allerseits. Noch hindert das Schwitzen nicht am Reden. Wir wollen mal gucken, wie lange es
soweit. Schluck Wasser trinken. Jedenfalls sagen wir hier on air, es ist Wasser. Und werden uns dann hier die Zeit etwas verdingen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wölferadio ist back. Und da werden wir dann heute jetzt alles besprechen. Zum Stand der Dinge rund um den VfL Wolfsburg. Was das Trainingslager, was die Kadersituation angeht. Das Ganze drumherum mit dem neuen Geschäftsführer, mit dem Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Also ein knalledicke, fettes Programm grundsätzlich. Und hinterher ist dann Christian Ohrens nochmal tätig. Der hat nämlich einen Gesprächs Cast vom kommenden Gegner, vom TuS Koblenz, ne? Ist das richtig? TuS Koblenz. Ja, eine Vereinsbezeichnung, die wir nicht so häufig haben im deutschen Profifußball,
glaube ich. Aber hier, ne? In der Gegend
hier und da. Ja, hier in der
TuS
Gegend.
TuS Plattendorf,
das stimmt, TuS Eralessin. Nur in der Bundesliga, beziehungsweise so oft müssen wir das nicht aussprechen. Deswegen TuS Koblenz. Und da, wie gesagt, gibt es dann Einblicke vom Fünftligisten, so habe ich mir sagen lassen. Ich kenne natürlich Koblenz, aber nicht in Sachen Fußball insofern. Also da lohnt sich das Dranbleiben, auch wenn wir hier durch sind mit unserem Geseier. Und deswegen, ja, steigen wir gleich mal ein. Andreas, du hast aktuell noch einen Kommentar geschrieben. Noch ist alles gut. Man hat auch bei der Berichterstattung aus dem Trainingslager viel Positives vernommen, möchte ich mal sagen. Also war das Zweckoptimismus aus deiner Sicht oder das, was da verbreitet worden ist? Oder war da in dem Feriencamp, Trainingslager, war da so gute Stimmung, dass der Kollege da sich hat anstecken lassen? Wie siehst du es? Schlau uns mal auf, bitte.
Es waren ja jetzt ganz viele Fragen
auf einmal. Ja, das ist
so meine Kunst. Zunächst einmal bin ich total angenehm überrascht, wie schnell du unsere Sachen liest, weil der Kommentar, glaube ich, erst seit wenigen Minuten online ist.
Respekt. Naja, es liegt ja so ein bisschen auf der Hand, dass ich mich darauf vorbereiten muss. Wenn du jetzt nämlich sagen würdest, wie ich ja gerade geschrieben habe, ich sage, was hast du denn geschrieben? Das wäre ja doof.
Ja, okay. Sehe ich ein, der Punkt geht an dich. Noch ist alles gut, ist einfach die Ausgangslage vor einer Saison. Das sollte so ein bisschen mit dem Schmunzeln reflektieren, dass wir sozusagen alles, was in so einer Saison negativ passieren könnte, fängt halt ab nächste Woche an. Alles vorher ist immer gut bei jedem Verein. Jeder Neuzugang passt genau in das Anforderungsprofil. Jeder Trainer hat genau das richtige Konzept. Jeder Spieler ist begeistert davon, wie es läuft. Das ist ja immer die Ausgangslage. Es geht ja immer positiv los. Und dann geht halt eben alles, was man in der Zeit vor der Saison bespricht, geht dann einmal durch den großen Test durch, nämlich den Realitätscheck. Spiel für Spiel für Spiel. Ja. Jetzt haben wir das Glück, dass wir mal im Fünftligisten beginnen, was ich tatsächlich, ohne jetzt überheblich oder dem VfL Überheblichkeit unterstellen zu wollen, mal sagen, das ist eine Pflichtaufgabe. Also man kann dich mal im Pokal blamieren, aber in der Regel passiert das nicht bei Fünftligisten.
Ja, wenn man nicht wieder sechsmal wechseln, dann genau. Sollte das eigentlich gut gehen.
Genau. Also kein Spieler dabei, der rot gesperrt ist.
Haben wir auch schon alles gehabt.
Alle können die Auswechslungen zählen. Und das waren übrigens tatsächlich zwei von nur drei Erstrundenniederlagen, die Wolfsburg in seiner Bundesliga-Zeit kassiert hat.
Eigener Blödheit, ja.
Genau, die dritte war Leipzig. Das war ein Viertligist, der damals aber, das war die Ära Maga 2, da war so vieles im Argen.
Dass es auch da nicht mehr drauf ankam.
Ja, so kann man das auch sagen.
Du hast gerade von positiver Einschätzung, noch ist alles gut, ist noch alles gut zum jetzigen Zeitpunkt. Wie realistisch ist denn diese Einschätzung? Frag ich mal so rum.
Die hat ja mit Realismus gar nichts zu tun.
Das wollte ich wissen.
Es ist ja deswegen noch alles gut, weil noch nichts hat passieren können. Mhm. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man die Saison jetzt besonders optimistisch angeht. Was ich tue, weil ich das jedes Jahr tue, sozusagen aus Wolfsburger Sicht. Ich habe jedes Jahr das Gefühl, ja, das wird was. Und dann hat die Saison halt die Chance, mich zu widerlegen. Und oft genug hat sie sie ergriffen.
Korrekt, weil das ist nämlich der Punkt. Das hat ja den Vorteil, dass wir meistens zu Beginn einer Runde immer zusammensitzen und das Ganze sozusagen voranalysieren, wenn man so schön sagt. Was gibt dir denn Hoffnung, dass das jetzt anders läuft als die anderen Jahre? Weil wir haben ja immer hier gesessen, das war also, während ich ja durchaus immer auch mal den Finger in die Wunde gelegt habe, Stichwort Testspiele und so weiter und so fort, hast du immer gesagt, das passt sich schon im Moment so. Und dann hat ganz viel immer nicht gepasst.
Ja, nicht immer.
Ja, aber die letzten 3 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, 2, 3 Jahre war, da saßen wir hier und haben gesagt, ja, hier, und beziehungsweise ist ja jetzt, will ich ja jetzt nicht nur dir anlasten, aber da kam natürlich ganz viel im Sinne von auch aus der Mannschaft, so gut trainiert wie nie, sportlich weiterentwickelt, gute Neuverpflichtungen, die Mannschaft versteht den Trainer immer besser, ja. So und so weiter und so fort. Wir wollen den nächsten Step machen und ich habe auch ganz viel gehört von wegen, wir wollen Begeisterung wecken und so weiter und so fort. Alles Sachen, wie in einem Déjà-vu, habe ich mich
ja, die hörst gefühlt. Du aber in Köln,
die auf Schalke,
Düsseldorf,
ja, ja. Augsburg und Hoffenheim auch. Das ist richtig. Die haben natürlich aber auch nicht diesen besonderen Standort, wie wir ihn haben, wo solche Sachen aus meiner Sicht immer noch mal mehr ins Gewicht fallen, wenn sowas nicht eintritt.
Da gebe ich dir tendenziell recht, wobei, glaube ich, jeder Bundesliga-Standort für sich beanspruchen würde, dass er irgendwie besonders sei, aus welchen Gründen auch immer.
Ja,
aber vielleicht sind wir anders besonders.
Ja, glaube ich schon.
Ich habe tatsächlich gar keine gewichtete Einstellung sozusagen zu dem, was kommen mag. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, ohne jetzt ein gutes oder schlechtes Gefühl vorab zu haben für diese Saison. Spannend tatsächlich, weil es so eine spezielle Art von Umbruch ist. Ne? Es ist ja im Kader
kein... Ist es überhaupt einer?
Ja, im Kader ist es nämlich eben kein besonders großer Umbruch. Das ist die normale Fluktuation. Aber drumherum ist ja alles anders.
Ja, da kommen wir gleich nochmal gesondert drauf, weil das natürlich auch ein Stück weit anders angekündigt war. Jedenfalls konnte man den Eindruck gewinnen, insbesondere im späten Frühjahr, dass da so alles irgendwie auf links gedreht werden würde beim VfL, insbesondere auch was den Kader angeht. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vielleicht einmal vorab die Aspekte, Eindrücke aus dem Trainingslager. Das, was da auch der Kollege, ich glaube, Gassmann war, vor Ort,
ja, genau.
Genau, was er mitgebracht hat und was er für eine Einschätzung gegeben hat, auch vielleicht so ein bisschen abseits der geschriebenen Zeilen.
Ja, kann ich ganz einfach sagen. Wir haben, als er auf dem Rückweg war vom Trainingslager, beziehungsweise er ist jetzt im Urlaub, also auf dem Weg in den Urlaub, haben wir noch mal relativ lange telefoniert miteinander. Und er hat, obwohl er immer sehr auch einen kritischen Blick für sowas hat, also ich will nicht sagen euphorisiert, aber es kam dem schon sehr nahe mit einer gewissen Begeisterung von einer Offenheit und Zugänglichkeit berichtet, tatsächlich, die der Verein plötzlich ausstrahlt, die er sonst nicht hatte. Das hatte mit dem Sportlichen jetzt gar nicht so wahnsinnig
so mit, zu tun. Eher mit, also wenn die vom Platz runterkamen.
Ja, quasi. So generell, wie auch der Umgang mit den Fans vor Ort war, dass Matthias Rudolf da war, dass die VW-Menschen
Sebastian.
Dass Sebastian Rudolf da war, also Menschen sich sehen lassen dort mal vor Ort. Das ist ja auch nicht so üblich. Und das Ganze, also für ihn hat sich das Ganze so dargestellt, der Verein fühlt sich insgesamt ein bisschen anders an als in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren. Haben wir ja auch mit den öffentlichen Trainingseinheiten jetzt, die
er
so nicht
hat. Also er hat das festgemacht, hat er irgendwie ein konkretes Beispiel mal genannt, was das angeht, weil dieses, Zugänglichkeit im Training oder im Trainingslager sozusagen für die Fans, die da mitfahren, waren ja auch wieder ein paar dabei, so um die 50, glaube ich, wenn ich das so richtig über den Daumen wahrgenommen habe, ich auch die Fotos gesehen habe und so. Da ist man natürlich ein bisschen, ich sag mal, zugänglicher in Anführungsstrichen, oder es ist etwas familiärer, als es vielleicht in Wolfsburg ist, wenn du nach dem Dienstagstraining im Nieselregen vom
Platz kommst. Ja, aber auch das kann sich verschieden anfühlen. Ja, wir merken es ja auch, wenn wir mal dann ein kurzes Gespräch mit den Spielern haben, müssen wir dann immer groß noch eine Anfrage stellen oder kann man mal eben mal Kleinigkeiten so vor Ort auf kurzen sozusagen Dienstwege regeln. Das ist alles ein bisschen besser geworden, als wir es in den letzten Jahren hatten. Es war aber auch zugegebenermaßen vorher relativ schlecht.
Okay, also woran machst du das fest? Also ich meine, am Ende ist es ja so, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also sprich, die Spieler machen von sich aus dicht. Die Spieler bekommen gesagt, dass sie da sich ein bisschen reservierter verhalten sollen. Der Trainer ist reservierter, der Trainer lässt das zu. Die sportliche Führung, die sportliche Leitung sagt, ich habe das nicht so gerne. Oder aber auch das Gegenteil.
Ja, aber die Sachen bedingen einander. Ne? Ja. Wenn der Verein insgesamt sich ein bisschen defensiver verhält, dann schlägt das auch durch zu jedem einzelnen Spieler. Und ob der jetzt offen ist, damit meine ich jetzt gar nicht nur Gespräche mit uns oder jetzt gar nicht nur offizielle Termine mit Interviews.
Ich habe mich auch so was so generell da.
Generell mal, wie man miteinander umgeht insgesamt. Und das hatte ein bisschen so eine Negativspirale. Ne? Niko Kovac war da sehr restriktiv, hat relativ wenig kommuniziert nach außen. Der ganze Verein, auch die Medienabteilung war da so ein bisschen auf diesem Trip, das alles ein bisschen einzudampfen und weniger zu machen, gewisse Dinge nicht zuzulassen, die vorher noch möglich waren. der erhöhte Anteil an nicht öffentlichen Trainingseinheiten passt dann so ins Bild und dann hast du so eine Gemengelage, die sich daraus ergibt. Und da siehst du, dass jetzt ein bisschen aufgebrochen wird, was, glaube ich, tatsächlich auch an den handelnden Personen liegt, die, glaube ich, da eine andere Idee von haben. Auch wenn Ralf Hasenhüttl grundsätzlich aus England ja noch mehr Abschottung kennt.
Das war jetzt meine Frage.
Es ist ja nicht nur der Trainer. Ja. Es ist ja gesagt, was gibt der Geschäftsführer vor, was gibt der Sportdirektor vor, was macht die Medienabteilung draus, was macht die Abteilung Fanbetreuung draus. Das ist ja immer alles Dinge, die sich gegenseitig idealerweise, die was miteinander zu tun haben.
Also du meinst, da hat so ein kleiner Change stattgefunden, zumindest, der zu beobachten war.
Genau, also zumindest fühlt es sich erst einmal für uns so an, auch für viele andere, die auf den Verein gucken, fühlt es sich so an, wenn wir erst nach 5 Spieltagen Letzter sind und alle keinen Bock mehr haben, dann ist es wieder ganz anders. Dann
geht der Vorhang wieder runter.
Das kann natürlich sein. Ja. Von daher. Ja.
Ich wollte einmal quasi noch zum Trainer fragen, den habe ich natürlich hier nochmal extra auf dem Zettel, allerdings mehr auch aus sportlicher Sicht. Dieser Aspekt mit mehr Zugänglichkeit und so weiter, gilt das auch für den Trainer oder ist der sozusagen da rausgehoben? Was habt ihr
Das war jetzt, sage ich mal, im Trainingslager, nach allem, was der Kollege gesagt hat, normal. Ich muss sagen, ich selber hatte ihn jetzt in jüngerer Vergangenheit noch nie. Ich habe ihn diese Woche noch in einem Gesprächstermin. Dann kann ich da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Aber der Eindruck insgesamt ist schon, dass er so ein bisschen, wie soll ich sagen, der redet.
Mehr.
Und der Vorgänger hat eher kommuniziert.
Ah, okay.
So, gut. Das ist so ein bisschen so der Jetzt Unterschied.
Jetzt überlasse ich das jedem Wölfe-Radio-Hörer, das entsprechend zu interpretieren in dem Sinne. Weil natürlich, ein paar Sachen stechen da ins Auge, war ja auch das, was da auch durchgestochen wurde zum Ende der Saison. Eigentlich hätte Hasenhüttl gern noch mehr Geheimtrainings gehabt. Das würde dann sozusagen nicht so richtig in diesen Stil der Nahbarkeit reinpassen.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Er kennt es aus England halt anders. Ne? Also da irgendwie fremde Fans oder gar Journalisten auf dem Gelände.
Gibt's nicht. Ja. Also machen ja die Großen bei uns auch. Dortmund, Bayern gibt es ja auch nicht mehr.
Ja, da gibt es noch so ein bisschen so in sehr geordneter und organisierter Form ein bisschen Zugänge zu. Aber das alleine ist es ja nicht. Also wenn du da sozusagen dann die Gegenpunkte setzt und sagst, dann sind wir aber an anderen Stellen zugänglicher oder ermöglichen mehr Kontakt mit Öffentlichkeit, in welcher Form auch immer, dann kann sich das ja auch wieder ausgleichen. Und vielleicht macht man ja auch einfach aus dieser Not, dass man einfach gesagt hat, das ist zu teuer, das alles so umzubauen, dass die Vorhänge immer dicht sind, macht man daraus auch eine Tugend.
Macht man eine Tugend. Dann sind wir halt, so kannst du es natürlich auch
halt
drehen.
Dann sind wir halt ein bisschen transparenter. Wobei Wolfsburg, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema besonderer Standort, wenn du da das Gelände aufmachst, da rennen die ja nicht 5.000 Leute auf
den Platz. Das kommt auch noch dazu.
Also du kannst ja auch Offenheit viel besser handeln, als es jetzt meinetwegen Schalke oder Dortmund könnte.
Das deswegen so. Habe ich ja gesagt, es ist so ein bisschen das Ding, es geht da weniger darum, dass wenn du da 200 bis 5.000 Leute bei jedem Training hast, die dann irgendwie störend sind oder so, sondern es geht ja eher um das Symbol oder das Zeichen. Wenn du sagst, ich möchte mehr Geheimtraining haben, dann ist es ja nicht, dass du sagst, ich sorge mehr für Offenheit, wenn du so willst, oder auch für Transparenz oder Zugänglichkeit. Egal, ob da jetzt 50 kommen oder 10 oder 500. Ja, so ungefähr. Das hat mich so ein bisschen irritiert, solche Äußerungen, waren vielleicht aber auch noch mit den, erklärbar mit den Nachwehen der schwierigen abgelaufenen Saison in dem Zusammenhang.
Das ist zum einen auch möglich und zum anderen ist es immer auch kontextabhängig. Ne? Wenn du so ein bisschen wenig Zugänglichkeit hast, dann ist das Thema Geheimtraining nochmal ein größeres, als wenn du ansonsten relativ transparent und offen mit Öffentlichkeit umgehst und dann machst du halt eben 4 von 5 Einheiten, machst du dann geheim, das fällt dann nicht so auf.
Weil ich habe das ja am eigenen Leibe spüren dürfen während der Sommerpause. Die Holländer hatten ja ihr Basecamp hier in Wolfsburg und ich hatte das Vergnügen, das öffentliche Training zu moderieren im AOK-Stadion. Und dann kamen die da raus, ne, und das waren ja hauptsächlich dann auch Kinder und Jugendliche dann zugelassen. Das war ja so entsprechend so ein öffentliches Training, insbesondere dann auch für die Jugend aus der Region, für die Kinder aus der Region. Und die haben tatsächlich die eine Stunde die Kinder durchgebrüllt. Also das ist natürlich schwierig dann für einen Trainer oder für eine Mannschaft, sich da zu konzentrieren, wenn da dauernd einer Virgil, Virgil. So, das ist natürlich unwahrscheinlich schwierig. Deswegen kann ich das, gerade wenn du was einstudieren willst, kann sich ja jeder fragen, wenn du irgendwo bei dir im Büro sitzt oder sitzt da dauernd gegenüber und brüllt, dann kannst du dich da wahrscheinlich auch nicht so richtig konzentrieren. Deswegen ist das halt so. Mir ging es auch eher ein bisschen um die Symbolik. Machen wir da erstmal einen Haken dran, Stichwort Zugänglichkeit, Trainingslager, gute Eindrücke, was das angeht. Wie sieht es mit dem Sportlichen aus? Mit dem, was da vorbereitet, eingeübt, gespielt.
Ja, es droht die Dreierkette. Ne?
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Das ist ja mein Lieblingsthema in diese Richtung. Aber so eher so wie die Mannschaft, also hat er die richtig lang gemacht, muss man das, also das kann man ja vielleicht auch ein bisschen sehen in dem Sinne. Also wie, oder ist das alles so im Rahmen geblieben?
Genau. Also das ist eher im üblichen Rahmen. Natürlich wird jeder Trainer sagen, Mensch, super Trainingslager, die Mannschaft ist total fit, das haben wir alles gut hingekriegt. Jetzt ist
Er war ja begeistert vom Fitnesszustand insgesamt. Also ja, ist er jetzt nicht also im Nachhinein.
Also, laufen konnten die letzte Saison auch. Also,
ja, weil Kovac Stiefel lang gemacht
hat. Ja, natürlich.
Voll.
Das Problem war ja nicht das Laufen, das Problem war ja das Wohinlaufen.
Ja, und das Spielen dann auch tatsächlich.
Ja, eben, das hat miteinander zu tun. Ja, ja. Nein, ich glaube, das ist, also dass Ralf Hasenhüttl einen Fußball spielen lassen möchte, für den er einen vergleichsweise eher hohen Fitnessgrad braucht, haben wir, glaube ich, letzte Saison schon gesehen. Und das hat sich jetzt fortgesetzt und im Trainingslager gab es jetzt nichts, was dagegen gesprochen hätten. Also wenn du relativ stark auf Balljagen aus bist und auf ganz, ganz schnelles Umschalten von Balleroberung auf Angriffsspiel, dann musst du halt eine sehr hohe Laufbereitschaft haben. Und dafür musst du halt die Grundlagen legen.
Definitiv. Und du brauchst ja vor allen Dingen auch die richtigen Spieler dafür. Die Frage ist, hat er diese Spieler? Und da sind wir dann schon beim Thema Kaderzusammenstellung. Hatte ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Wurde eigentlich ein größerer Umbruch angekündigt, als es bisher erfolgt ist? Frage, kommt der noch? Oder ist das etwas, was sozusagen sich auch dann, ich sag mal, ein bisschen verschoben hat, nachdem jetzt auch Peter Christiansen da ist? Hat man da nochmal drüber nachgedacht? Wird man die Spieler nicht los? Bekommt man nicht die richtigen Spieler? Stichwort Hasenhüttl möchte das und das spielen. Wie siehst du das?
Ich glaube, da kommt tatsächlich ein paar Dinge zusammen. Was du gerade gesagt hast, ist dieser Wechsel in der Führung, dass dann Peter Christiansen eingestiegen ist, das sorgt wahrscheinlich dafür, dass man vielleicht ein paar Ideen nicht sofort umsetzt, auch was den Kader angeht, und nicht umsetzen kann, weil sie eine gewisse Vorbereitung brauchen. Und weil natürlich, und wäre ja schlimm, wenn es anders wäre, ein Sportgeschäftsführer da ja auch bitte seine Ideen und seine Vorstellungen einbringen mag. Und unter Umständen hat er eine Idee, für die man aber ein halbes Jahr vorher mal in die Verhandlungen gehen müsste. Und dann ist das so kurz nicht umsetzbar. Das ist das eine. Das andere ist, machen wir uns nichts vor, du bist als, ich sag mal, Mittelklasse-Bundesliga-Verein, wie der Vorwärtsbock nun mal ist, immer davon abhängig, was in anderen Transfersphären passiert und welche sozusagen Folgen das dann auch für dich hat. Wenn es bestimmte Marktbewegungen spät gibt, weil zum Beispiel in England nochmal 300 Millionen Transfers gemacht werden, dann kann das ja...
Hat das eine Dynamik?
Hat das eine Dynamik, die auch bis nach Hoffenheim, Wolfsburg und Augsburg durchschlagen kann. Und plötzlich zahlt einer doch viel Geld für Jonas Wind und du hast eine andere Situation, obwohl er sagt, ich bleibe hier, das weißt du nicht. Also von daher kann...
Kann doch was passieren.
Kann doch was passieren, kann ja immer. Aber ich habe so ein bisschen, die Angst, das wäre falsch. Aber zumindest glaube ich, dass man nicht ausschließen kann, dass noch mehr passiert, als wir jetzt glauben in den, was haben wir noch, 2,5 Wochen. Bis zum Ende des Transferfensters. Und das finde ich immer ein bisschen problematisch. Ne? Du hast ja eine Idee, du hast einen Kader, du übst Dinge ein und dann ist aber nochmal kurz vor knapp musst du dann nochmal Spieler A durch Spieler B ersetzen und weißt nicht so genau, wie du ihn einbauen sollst.
Ne? Dann fangen wir mal bei den Sachen an, die, ich sag mal, schon feststehen. Also nicht beschäftigen uns mal mit den Sachen, ganz davon abgesehen, Wölferradio, wisst ihr ja, bin ich der Letzte, der irgendwelche Personalien spekuliert, sowohl abseits des Platzes als auch auf, weil das einfach nichts bringt. Das ist meistens schon durch, das Gerücht, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Deswegen mache ich das in der Regel nicht so gerne und lass mich dann überraschen, was dann tatsächlich passiert. Aber bisher stehen 4,5 Neuzugänge.
Wenn man den jungen Franzosen,
das
darf wieder zurechnet, sind 5.
Ne? Und 2 davon sind halt Torhüter, Kamil Grabara und Marius Müller. Das sind die 2, die auch auf dem Fanfest jetzt vorgestellt worden sind. Dann der angesprochene, frisch verpflichtete Mathys Angély.
Schöner Name.
Das ist ein wunderschöner französischer Name. Ja. So, den haben wir auch. Und dann natürlich noch unsere neue Rakete hoffentlich vorne mit Mohamed Amoura, der entsprechend vorne für hoffentlich Furore sorgt. Und das ist sozusagen das, was feststeht.
Ja, Benz Dardai haben wir noch.
Ne? Ja, Benz Dardai. Entschuldigung, den wollte ich nicht unterschlagen. Das ist nämlich auch eigentlich eine perfekte Überleitung zu dem, was ich sagen wollte gerade. Nämlich der Aspekt junge Spieler. Da haben wir jetzt den Kofi noch von ihm verliehen. Der soll in Osnabrück Spielpraxis sammeln. Und ansonsten haben die Jungen in der Vorbereitung ganz viel Spielpraxis mitunter bekommen. Insbesondere Bennett Bröger, aber auch David Odogo sind da ins Auge gestochen und sollen auch vornehmlich im Profikader mit dabei sein in dieser Saison. Jetzt ist es so, dass der Aspekt, junge Spieler zu entwickeln und auch in die Bundesliga ranzuführen, in Wolfsburg immer ein hehres Ziel gewesen ist. Und am Ende haben die Jungs dann doch am Sonntag in der U19 gekickt oder so. Und weil dann meistens dem Trainer doch das Hemd näher war als die Jacke und irgendwie ein Spieler aus Belgien, Frankreich oder sonst wo.
Die Leute können ja das ja nicht sehen, aber ich nicke hier die ganze Zeit
bei dem, was du gerade sagst. Ja, das ist gut, das ist, sollte man so tun. Wie hoch, oder sagen wir mal so, wie verlockend und wie nachhaltig ist dieser Aspekt, dass da tatsächlich junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs tatsächlich im Profikader regelmäßig Chancen bekommen? Wie glaubst du das? Dass das passieren wird? Oder ist das sozusagen, ich habe aufgrund, dass die vielen EM-Fahrer nicht dabei gewesen sind im Trainingslager, keine andere Möglichkeit gehabt, als jetzt auch auf die jungen Spieler zu setzen und die einzusetzen. So, bleibt es dabei oder ist das realistisch?
Dass der längere Urlaub der EM-Fahrer dafür sorgt, dass da auch mehr junge Spieler als vielleicht üblichen Einsatzzeiten kriegen in den Testspielen, teilweise auch gegen durchaus Gegner auf vernünftigem Niveau, also die haben jetzt nicht nur irgendwie gegen Landesligisten gespielt. Das ist ja schon mal erstmal gut. Weil das unabhängig davon, ob da jetzt was wird mit der schnellen Bundesliga-Karriere, das erstmal für die Entwicklung der Spieler extrem gut ist, individuell.
Haben sie auch gesagt übrigens, dass man sich dann auch selber auch richtig
egal, wo sie am Ende landen. Ja. So, und was davon nachhaltig ist, das kannst du beurteilen, wenn der erste von denen 15 Bundesligaspiele gemacht hat. Bis dahin ist das alles nur auf Test. Der Bennett Bröger macht den Eindruck, als würde er oben rausgucken aus dieser Sammlung von jungen, talentierten Eigengewächsen. Aber
ob das tatsächlich so kommt?
Die Schritte, die er bis jetzt gegangen sind, die waren schon nicht ohne. Die er jetzt gehen muss, sind nochmal deutlich schwieriger. Weil du natürlich, und das ist gerade bei ihm auch deutlich zu sehen, in der Physis nochmal andere Voraussetzungen brauchst, vielleicht auch anders trainieren musst, um mithalten zu können mit gestandenen Bundesligaspielern. Und darum geht's ja. Und wir haben halt ja nicht die Situation, dass jetzt hier irgendwie die große Not wäre, dass der Verein kurz vor der Pleite stünde und man nur noch mit 17-Jährigen kicken kann, weil man keine anderen mehr bezahlen kann. Das sind ja oft so Effekte.
So wie in Bordeaux, wo dann Angeli.
So, oder erinnere dich mal daran, in Stuttgart, als die mal so klamm waren und dann plötzlich ein junger Hüpfer nach dem anderen, Philipp Lahm und Co. und wie sie alle hießen, dann plötzlich die Bundesliga aufmischten, aus einer Not heraus. Mhm. Da stand ja nicht unbedingt ein Konzept dahinter. Also von daher müssen die sich dann schon durchsetzen gegen gestandene Bundesligaspieler. Mal ein Beispiel, guck dir einen Bennett Bröger an, guck dir einen Yannick Gerhardt von mir aus an. Das ist dann nochmal ein anderes Kaliber und da sind schon nochmal ein paar Schritte nötig.
Ja, oder auf der Position Lovro Meier, ne, muss man hinter der Spitzen, also oder hängende Spitze, je nachdem, wie es dann auch ist. Aber klar, da muss man auch sich erstmal durchboxen.
Ja, das ist natürlich alles Binsenweisheiten, weil das muss ja jeder Spieler. Aber es ist natürlich in der Situation da, in dem Moment, wo wir die fehlenden EM-Fahrer hatten, hatten wir halt einen Fokus auch auf die jungen Spieler. Das ist ja auch gut, weil auch daran müssen sie sich gewöhnen, im Fokus zu stehen, beachtet zu werden, ihre Leistung beurteilt zu werden. Das gehört ja alles zur Entwicklung mit dazu. Und da ist das schon jetzt erstmal gut. Aber wenn am Ende Bennett Bröger dreimal für 5 Minuten eingewechselt wurde, dann war es halt eben nicht der nächste Schritt. Mhm.
Interessant ist halt tatsächlich, was das Thema angeht, also man hat ja keinen Unterbau, also sprich, man kann die nicht irgendwie an anderen in der zweiten heranführen, in der U23 oder so weiter. Man arbeitet also entsprechend mehr mit Leihgeschäften, wie es jetzt dann auch beim Kofi passiert ist. Hasenhüttl hat gesagt, er möchte eigentlich mit dem 23er-Kader sowas arbeiten vor der Saison. Das hat Peter Christiansen nicht ganz so unterschrieben, würde ich jetzt mal sagen. Und entsprechend hast du 4 Torhüter. Ja, so, dann hast du hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Abwehrspieler mit den Nachwuchskräften. Odogo, Braun dazwischen, Angeli jetzt frisch verpflichtet, riecht so ein bisschen danach, als könnte noch vielleicht doch noch ein Maxence Lacroix sich woanders hin orientieren. So, dann hast du im Mittelfeld 2, 4, 6, 8, 10, 11 Leute und im Angriff mit, lass mal Matcher mal raus, 1, 2, 3, 4, 5 Leute. So, das ist ein gewaltiger Kader, wenn du mich fragst, wenn die alle tatsächlich da regelmäßig.
Ich habe noch gar nicht durchgezählt, auf wie viel kommen wir denn?
Ja, ich jetzt auch nicht, aber so, da sind wir.
Also aus Sicht des Trainers zu viel.
Also ich habe nur darauf geachtet, dass ich die 23 reiße. Ja,
so ja, ungefähr, ja. Ja.
So, und das ist dann die Frage in dem Sinne, ist, naja, wie soll ich das sagen, ist die Mannschaft arbeitsfähig, so wie sich das der Trainer vorstellt, was meinst du?
Boah. Der Trainer arbeitet ja mit denen jeden Tag, der würde sich schon mal einfallen lassen, der ist ja auch nicht so ganz unerfahren.
Also keine Trainingsgruppe B
in Ring kann ich. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Aber jetzt kommt wieder das dazu, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also, diesem Jahr wird der Transfermarkt noch ein paar späte Dynamiken entwickeln. Und weil da gibt es vielleicht auch noch Abgänge, die wir jetzt alle gar nicht auf dem Zettel haben. Weil eben plötzlich ein Markt für einen Spieler da ist und der Verein sagt, jo, für die Kohle habe ich eine Idee, das mache ich. Das kann auch noch sehr überraschend passieren.
Ja, also wie gesagt, da bin ich mal gespannt, vor allen Dingen, weil auch Hasenhüttl ja gesagt hat, er hat seine Mannschaft schon im Kopf. Da ist es quasi durch. Also er hat bis auf ganz wenige freie Plätze, hat er das sozusagen, weiß er schon, mit welcher Elf er da spielen möchte. Und das vornehmlich mit einer Dreierkette. Jetzt sind wir beim unserem Lieblingsthema. Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Ich habe das ja schon auch zum Ende der Saison, ich habe das auch zwischendurch, glaube ich, mal geschrieben und gepostet. Ich kann das eigentlich nicht mehr sehen in dem Sinne. Jetzt kann ich natürlich nicht die ganze Saison gegen diese Dreierkette wettern. Ja, sagt dem Motto, wenn der Trainer sagt, da habe ich mir schon was bei gedacht, passt schon. Also dafür ist er Trainer. Und mach sie mir mal schmackhaft, bitte, André.
Nein, das kann ich nicht. Wir haben doch schon öfter hier gesessen und gesagt, Dreierkette.
Nee. Okay, warum will er das denn? Fragen wir doch mal so. Was glaubst du?
Ist das passende System für seine Art von Fußball. Und lass uns doch mal andersrum machen. Wir sitzen hier immer wieder in größeren, kleineren Abständen und sagen, Dreierkette finden wir doof. Gibt auch Gründe dafür. Ich finde in der Regel es entsteht ein Fußball, der in der Regel ein Stück weit unattraktiver ist. Du hast einen Abwehrspieler mehr auf dem Platz und dafür in der Regel einen Mittelfeldspieler, der vielleicht auch ein bisschen Potenzial nach vorne hat, weniger. Der ganze Fußball ist ein bisschen, neigt dazu, weniger Spektakel zu sein mit einer Dreierkette. Aber es kann ja mal irgendwann der Zeitpunkt kommen, dass wir es so machen wie Bayer Leverkusen.
Die mit einer Dreierkette,
Plötzlich super sind. Ja, ja. Dann lassen wir uns einfach jedes Jahr wieder darauf hoffen, dass uns irgendeiner unsere Unlust auf die Dreierkette austreibt.
Ja, vielleicht gelingt es diesem Trainer. Ja, okay, gut. Also, aber wir haben keine sachlichen Argumente, weil, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, ich wollte die Frage dir eigentlich gar nicht stellen, weil ich genau weiß, Testspiele sind Testspiele. Testspiele interessiert kein Schwein hinterher. Ja. Ich sage aber dazu, Testspiele sind immer dazu gut, auch ein bisschen die Stimmung anzukitzeln und dir ein gutes Gefühl im Zweifel zu verschaffen. Jetzt haben wir durchwachsene Testspiele gehabt, was das angeht, insbesondere was die Ergebnisse angeht und auch was die Leistungen, spektakuläre Hammerdinger dabei, wie das 4-4, was du, glaube ich, auch so in der Regel gegen den Premier League-Verein nicht so machst. Dann aber auch so ein grützes 0-0 zwischendurch oder auch gegen Hannover verloren.
Ich habe das 4-4 live tickern müssen, das war total anstrengend.
Ja, glaube ich. So, da ist immer was passiert. Ja. So, das heißt, also ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, als wenn mich einer fragen würde, wo stehen wir denn jetzt? Nach der Vorbereitung, vor dem ersten Pflichtspiel. Ich kann es nicht beantworten. Nee.
Weißt du, wann wir das beantworten können?
Ja,
nach dem Spiel bei Holstein Kiel.
Sicher? Ja. Manche sagen ja erst, nehmen wir erstmal noch einen 10. Spiel.
Also nein, also ich finde auch der Auftakt mit dem Pokalspiel beim Fünftligisten und dann kommen die Bayern, der hat so das Potenzial, wenig Aussagekraft zu haben. Den Fünftligisten schlägst du auch in einem, wenn du schlecht
bist. Mit einem Bein auf dem Rücken.
Nein, aber wenn Worst-Case-Szenario, das taugt alles nicht. Ja. So, dann werden sie trotzdem in Koblenz gewinnen. Best-Case-Szenario, eine super Saison mit einer super Truppe, kannst du trotzdem gegen Bayern verlieren, weil es eben die Bayern sind. Also ich finde sozusagen so die Chance aus den ersten beiden Pflichtspielen, was rauszulesen, wie die Saison wird, ist in diesem Jahr vergleichsweise klein.
Gut. Das ist auch total, also wie gesagt, mir fällt das total schwer und mich nervt das auch, dass ich da so gar kein Gefühl entwickle, in welche Richtung das geht, außer dem typischen Zweckoptimismus des VfL.
Ja, aber wenn du einen Krimi guckst, ist es doch auch besonders spannend, wenn du so gar kein Gefühl dafür hast,
ist ja
wer
kein
der Mörder
Krimi.
War.
Fußball ist Mathematik, weißt
du doch. Nein, was ich damit sagen will, du kannst auch sagen, okay, dieses Nicht-Gefühl kann ja auch dafür sorgen, dass man besonders spannend findet.
Ja, zumindest die VfL-Fans finden das offensichtlich durchaus spannend, denn gibt ja ganz viele, die auch am Montagabend mit nach Koblenz fahren und da unterstützen. 800 bis 1000 ungefähr ist in der Regel.
Das fanden wir auch bemerkenswert.
Das ist super. Das scheint ja auch tatsächlich da so ein Ding zu sein, was man nicht auch nach der vergangenen Saison unbedingt erwarten
durfte. Ja, wobei ich glaube aber auch, da kommt so ein bisschen der Effekt dazu. Ich glaube, viele finden es auch ganz nice, mal in so kleinere Stadien, die so ein bisschen ursprünglicher sind, weil bei der Bundesliga hat man ja doch sehr uniformierte Arenen mittlerweile.
Ja,
so ein kleines ursprüngliches Stadion hat auch schon seinen Reiz. Aber Koblenz ist jetzt auch nicht wie letztes Jahr Berlin. Also es ist auch noch mal eine deutlich weitere Reise.
Ja,
und es ist auch Montag. Ja. Von daher werde ich mir auch vorstellen können, dass es weniger sind. Aber so ein gutes Zeichen.
Ja, da denkt man immer irgendwie, weil so Koblenz, da wäscht dann die Frau vom Trainer noch die Trikots oder so. Ne? So
naja,
das ist ja auch nicht mehr so. Ja?
Nein, aber es ist aber bei einem Fünftligisten noch eher so, als bei einem Drittligisten, der ja auch im
Richtig.
Also der Unterschied, also wenn man sagt, Pokal spielt immer klein gegen groß, muss man genau gucken, wie klein ist klein, ist der, weil die Unterschiede innerhalb der Kleinen mittlerweile doch riesig sind.
Ja, das stimmt wohl. Dann gehen wir mal quasi darauf ein, nachdem wir jetzt geklärt haben, also muss nicht zwingend sein, dass da jetzt tatsächlich junge Spieler dann auch so zum Einsatz kommen in dieser Saison, wie es in der Vorbereitung der Fall gewesen ist. Also hinten Grabara ist ja gesetzt, so weiter, sagen ja alle, ist ein Megatyp, haut ja auch irgendwie immer mal einen raus, was das angeht. Also ein ganz anderer als, ich glaube, der macht die auch richtig flott hinten, wenn dem was nicht passt, anders als das Kuhn zum Beispiel, glaube ich, gemacht hat.
Also ist nach allem, was man sieht, natürlich ein ganz anderer Typ als Kuhn, der herausragender Torhüter ist. Letzte Saison nicht mehr ganz so, fand ich, aber insgesamt Zeit hier herausragender Torhüter. Und in seinem Peak einer der besten der Bundesliga und oft unterschätzt, aber halt eher introvertiert in seiner Art, oder? Auch in seiner Art zu reden. Jetzt ist nicht so, dass Grabara unbedingt jetzt gegenüber Öffentlichkeit ein Lautsprecher ist und jeden Tag am liebsten 10 Interviews geben möchte. Da hat er nämlich eigentlich auch keinen Bock drauf. Aber er ist als Typ insgesamt ist er natürlich jemand, der sich ganz anders präsentiert.
Ja.
Und der auch mehr extrovertierte Seiten hat, lass es mich so sagen. Ja.
Davor die 3-4-5 Dreierkette. Borneau, Lacroix, Cesiger. Vorbehaltlich natürlich Lacroix bleibt. Naja. Hat er sich so ein bisschen auch so ein bisschen festgelegt, hatte ich so den Eindruck. Das heißt, so jemand wie Moritz Jens, auch da noch nicht ganz klar, bleibt er und so weiter und so fort. Hat zwar gesagt, dass er bleibt, aber das, wie gesagt, dann hat der Andreas Peimann vorhin skizziert, dass das durchaus sich auch nochmal ändern könnte. Aber wenn das so die Dreierkette ist, was gibt dir das für ein Gefühl? Ist jetzt, war ja durchaus so, dass wir, wenn wir jetzt einfach nur mal den Vierertest nehmen, also die 4 Gegentore gegen Brentford, so richtig sattelfest wirkte das noch nicht
insgesamt. Ja, wobei das nicht nur in der Abwehrkette lag, ne? Da war
noch
ein bisschen Mittelfeld dabei, wo du denkst, ach, muss nicht sein. Ja. Außerdem bin ich mir noch nicht sicher, also ich glaube, da kommt noch jemand erstmal für diese Dreierkette.
Gut, aber kommt er und wird gegen Bayern gleich spielen?
Oh, vielleicht kommt noch einer und wird schon in Koblenz spielen.
Ja, okay.
Das kann ja mal immer schnell gehen. Also das ist noch nicht so in Stein.
Also du bist da noch skeptisch,
was diese Sache angeht. Zum einen könnte Lacroix noch gehen. Zum anderen gibt es ja jetzt offenbar relativ ernsthaft das Interesse an dem Griechen Koulirakis von PAOK Saloniki, 20-jähriger Verteidiger mit linkem Fuß. Wichtig in dem Zusammenhang. Weil dann reden wir nämlich über die Personalie Cesiger, wo ich bisher jetzt auch nicht so ganz sicher bin, ob das so auf Dauer was wird. Und bei Moritz Jens ist es so, ich glaube, so wie er spielen lassen will, braucht er auf den 3 Positionen mehr Geschwindigkeit, als sie Moritz hat.
Ja gut, das hört man auch mal letztendlich. Also du meinst, das ist noch nicht in Stein gemeißelt?
Nee, gar nicht.
Ist. Okay, gut. Dann kommen
da ist nichts in Stein gemeißelt, aber machen wir weiter.
Ja gut, machen wir weiter, weil jetzt kommen wir zu den für mich spannenden Personalien, nämlich die... Ja, wenn es eine Fünferkette wird, die Außenspieler, die Schienenspieler sozusagen. Ja. Da hat er vornehmlich auf jemanden gesetzt wie Kuba und auf, ja, jetzt auf Rückkehrer Paredes, auf Kevin Paredes. Beides Spieler, die von ihrer Spielanlage her sehr nach vorne denken und weniger nach hinten. Also jedenfalls eher verpflichtet worden als Außenspieler vorne, als Außenspieler hinten. Was heißt das für die Stabilität?
Das heißt, dass der Trainer großes Vertrauen in seine Dreierkette hat.
Okay, gut.
Großes Vertrauen hat in sein zentrales defensives Mittelfeld. Weil wenn du in der Position stabil bist, kannst du auch mit Schienenspielern, so nennt man das ja, wenn man mit Dreierkette und dann Außenspielern spielt, also kannst du auch mit offensiven Schienenspielern arbeiten. Und wenn das nicht funktioniert, hast du halt, wenn die noch weggehen, Riedle Baku und Joachim Mehle hinten dran, die dann eher defensiv denken können, also zumindest Mehle. Baku finde ich das auch immer eher wechselnd.
Rogerio hast du auch noch. Ein Kosar hast du noch für die Außenbahn letztendlich. Ne? Ein Kilian Fischer ist auch quasi ja für diese Position geeignet. Also da hast du so ein bisschen Auswahl, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, aber die hast du eigentlich überall. Ne? Gut, Innenverteidiger gerade nicht so, aber insgesamt hast du ja...
Ja,
aber ja vorhin festgestellt.
Aber macht dir das Kopfschmerzen, dass wir da eigentlich sehr offensiv ausgerichtet sind auf Außen?
Nee, Kopfschmerzen wäre das Falsche. Also das ist ja auch eine Frage des Gesamtgefüges. Also die Frage ist ja, wenn du mit so einer Dreierkette und Schienenspielern davor spielst, ist ja, was machst du dann im defensiven, in der defensiven Mittelfeldzentrale? Ja. Also packst du dann da 2 eher defensive, und mit defensiv meine ich jetzt eher, also Holding Six, sagt man, also wirklich Abwehrspieler hin. Und so, wie ich das darstelle, was die Bemühungen auf dem Transfermarkt angeht, suchen wir ja noch so etwas in der Art.
Das habe ich jetzt so unter, ein Sechser geht immer.
Ja.
Abgetan.
Nee, ja. Na, weiß ich nicht, aber den klassischen Abräumer, den klassischen Abräumer sehe ich jetzt nicht zwingend. Also gut, Maximilian ist es eindeutig nicht, Yannick ist es eigentlich auch nicht, am ehesten jetzt aus dem aktuellen Kader, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich da sozusagen herausragend benennen sollte. Und wenn du dann mit einer zentralen offensiven Position spielst wie Lovro-Mayer, brauchst du und einem Maximilian, der immer ein Stück weit eher vielleicht idealerweise tiefspielender Achter als Sechser ist, also eher einer, der einen tiefen Spielaufbau macht und nicht unbedingt der reine Zerstörer ist, dann bräuchtest du, vor allen Dingen mit den Offensivaußen und Mayer, bräuchtest du wahrscheinlich noch auf der klassischen Sechserposition noch einen Balleroberer, einen richtig starken Balleroberer.
Ja, gut. Ich habe gedacht jedenfalls, also dass gerade in der zentralen Position mit Arnold, mit Gerhard, momentan Benze Dardai hat die Nase vorn, insbesondere was Swanberg angeht, also dass du da vier Spieler hast, die mit einem klassisch gesetzten, tiefstehenderen Sechser wie Maximilian Arnold operiert und einem vorher ein bisschen vorgerückten Achter, egal wer von den anderen dreien das ist. So, das heißt, wenn du einen Abräumer noch verpflichten würdest, dann wüsste ich gar nicht, wo du den Arnold hinstellst, in Anführungsstrichen, weil er die Position ja so gespielt hat. Es sei denn, die spielen tatsächlich auf einer Höhe, in Anführungsstrichen. Die sollen auch beide auf einer Höhe spielen. So das ist es ja eher angedacht, dass Max ja mehr eine klassische vor der Libero vor der Abwehr, wenn du so willst, gibt. Und dann die beiden offensiveren Mittelfeldspieler vorne. Aber Maximilian
ist eher jemand, der für den tiefen Aufbau, also für den tiefen Aufbau steht. Und dann hast du ja auch kein Problem damit, dass du offensive Außen hast, weil dann kannst du über die Position aufbauen. Dann funktioniert es ja insgesamt. Du brauchst dann aber jemanden tatsächlich für Zweikampfhärte, Balleroberung, hat Maximilian auch alles, aber du weißt, was ich meine.
Also ein Schlager.
Ja, idealerweise noch ein Schlager dazu. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du sagst, ich habe offensive Schienenspieler und habe dazwischen auch noch einen Lovro-Mayer, der ja niemals dafür eingekauft wurde, am eigenen Strafraum rumzuturnen, was er leider unter Niko Kovac ab und zu machen musste, sondern der dafür eingekauft wurde, in den richtigen Momenten das Spiel schnell zu machen, was er ja theoretisch auch kann. Was wir bisher aber noch nicht hinreichend gesehen haben, weil das Spiel insgesamt nicht dazu passt.
Man hat das haben wir das eine oder andere Mal ja auch diskutiert in der vergangenen Saison. Der hat immer geguckt, der wollte immer. Der hat, der hat nur keine Angebote gekriegt.
So kann man das auch sagen. Und das ist halt der Klassische, der ist halt nicht besonders schnell, aber er kann das Spiel schnell machen. Mhm. Und die Rolle ist halt sozusagen zu wenig gekommen.
Ja. Aber gehen wir mal davon aus, es kommt jetzt keiner, weil wir müssen uns ja einen zurechtlügen. Also ein Xaver Schlager wird wahrscheinlich nicht wieder zurückkommen in dem Sinne. Ein Arnold, ein Gerhard, ein Dardai und ein Swanberg. Das wären jetzt die für zwei Positionen im zentralen defensiven Mittelfeld die Optionen. Wen lässt du spielen?
Na, du kannst natürlich auch statt Meier einen Swanberg setzen. Wir haben Swanberg auch schon noch auf Außen gesehen letzte Saison. Benze Dardai kann ich noch nicht so gut einschätzen, wie er sich da am besten einfügen, sondern ist auch noch ein sehr junger Spieler. Mein Gefühl, ohne dass ich das jetzt sozusagen sofort belegen könnte, ist, es spielen dort Arnold und einer, der noch kommt.
Mhm. Okay. Weil natürlich, jetzt ist ja so das Ding, spielst du 3-5-2, 3-4-3, ja, so.
Also es sah zuletzt eher nach 3-5-2 aus.
Genau, dann brauchst du halt so die klassischen Außenspieler nicht, von denen du ja einige im Kader hast. Also jetzt haben wir gerade drüber geredet, Paredes und Kuba auch umfunktioniert, wenn man so möchte, für diese Schienenspieler, die ja jetzt nicht nur rechts oder links außen spielen. Ja, aber du hast natürlich auch mit dem Thiago Tomás, mit einem Patrick Wimmer, alles Spieler, die auch vorne Außenstürmer-Qualitäten haben letztendlich. Oder mal irgendwann dafür auch verpflichtet worden sind. Riedle Baku kann da vorne ausspielen, hat da seine besten Leistungen für den VfL gebracht.
Ja, aber nur in einem 4-2-3-1.
In einem 4-2-3-1.
Da ist er vorne gut. Ich glaube tatsächlich, er hat jetzt Wimmer tatsächlich so ein bisschen als Ersatz für Mohamed Amoura gesehen. Mhm. Also als sozusagen schnelle zweite Spitze neben einem Mittelstürmer. Da kannst du dir einige Kombinationen vorstellen. Ne? Also kannst Wind oder Behrens als Mittelstürmer spielen lassen und daneben Wimmer, Amoura oder auch Thiago Tomás.
Ja, jetzt helfen wir unseren Zuhörern sehr, sehr weit. Es ist alles möglich, höre ich daraus.
Nein. Nein, ich wollte darauf hinaus. Ich finde tatsächlich, es sieht nach einem 3-5-2 aus als erste Grundidee mit einem zweiten Spieler in der Spitze, der eher so ein bisschen eigentlich Außenstürmer war oder hätte sein sollen wie Wimmer. Ich glaube, den sieht er tatsächlich eher als zweite Spitze als klassischen Außenstürmer.
Mhm. Und dann hast du, wie gesagt, die zwei Sechser, beziehungsweise eine Sechser, eine Achter. Lovro-Mayer davor, glaube ich, kann man das so als auf der 10, wo dann er hoffentlich auch mal seine Stärken ausspielen kann und nicht von wegen, wir haben ein 4-3-3, wo er gar keine Möglichkeit hatte, da in irgendeiner Form.
Ja, auf dieser halben
Außenposition spielen.
Genau.
Da sind wir uns, glaube ich, einig in dem Sinne. So. Und dann vorne hast du aber nichts quasi, was über außen passiert, wenn du da vorne, ich sag mal jetzt einen Kevin Behrens als einen Zielspieler, der einen Ball festmachen kann, was das angeht, oder der auch zum Anlaufen da gebraucht wird und dann einen drumherum wuselnden Jonas Wind oder so hast oder einen Patrick Wimmer. So, da hast du natürlich, das Außenspiel muss ja automatisch leiden in dem Zusammenhang, weil du außen weniger
Wir haben doch aber vorhin gerade gesagt, dass wir offensiv ausgerichtete Schienenspieler haben,
wenn alles gut funktioniert.
Also wenn der Rest der Mannschaft den Schienenspielern die Freiheit gibt.
Worauf wird es ankommen.
Dich eher in die gegnerische Hälfte zu orientieren, dann hast du auch Spieler, die die Spitzen füttern können.
Gut. Haken dran im Sinne von... Freunden wir uns jetzt mit der Dreierkette so an, was das angeht? Oder kann das was werden?
Bis das nicht absolut erfolgreich ist, werde ich mich niemals mit einer Dreierkette anfreunden.
Gut, alles klar. Dann sind wir uns da in diesem Sinne einig. Kommen wir auf das so ein bisschen, was so abseits vom Sportlichen ist. Da wollte ich ja auch nochmal mit dir reden. Gab ja die durchaus Umwälzungen im Verein, möchte ich es mal jetzt sagen.
Oh, schon fast charmant bescheiden.
Genau. Also nach der Geschichte mit Marcel Schäfer, der Neubesetzung des Geschäftsführerpostens mit Peter Christiansen, der eine sehr bemerkenswerte PK zum Einstand gegeben hat, wie ich fand, wo er sehr viele Sachen vor allen Dingen auch so zwischen den Zeilen gesagt hat, wo ich sage, ja, das ist, also da hat einer Bock und der ist ambitioniert, was das anging. Danach hat man so den Eindruck gehabt, ist der erstmal ganz tief eingetaucht in den Verein. Jedenfalls ist er nach außen hin wenig aufgetreten. Jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch ging, wie ihr da den Kontakt letztendlich hattet, ob er da irgendwie sich hat sehen lassen in dem Sinne. Aber er ist irgendwie weg gewesen von der Bildfläche, bis er dann jetzt wieder aufgetreten ist im Trainingslager, möchte ich mal sagen. Wie hast du das wahrgenommen? War das tatsächlich dieses Eintauchen oder was? Wie erklärst du dir das, dass jemand, der neu ist, den man auch erstmal wahrnehmen muss im ganzen Umfeld. Ja. Normalerweise würde man denken, okay, der macht jetzt eine PR-Tour nach der anderen.
Nee, ich glaube tatsächlich, er war, und das halte ich auch für eine gute Idee, er war so clever, erstmal sich intern zu präsentieren, bevor er sich extern präsentiert. Also nach allem, was wir mitbekommen haben, hat er wirklich sehr intensiv die Zeit genutzt, den Verein kennenzulernen. Auch in seinen ganzen Verästelungen, bis hin zu Mitarbeiten in irgendwelchen Außenbereichen, die man nicht jeden Tag über den Weg läuft. Also den Verein kennenlernen, ist ganz. Das hat er nicht nur dahin gesagt, das hat er wirklich gemacht. Das passte dann auch im Zeitablauf gut. Vorstellung, Verein kennenlernen und dann im Trainingslager sozusagen wieder öffentlich auftreten. Ne? Hat er bei uns auch ein Interview gegeben.
Also da war ein Plan hinter, meinst du?
Niemand wird uns diesen Masterplan verraten, aber ganz stark das Gefühl, dass das tatsächlich eine beabsichtigte strategische Geschichte war. Und wenn es das war, war es schlau.
Klar, ist schwierig, wenn man da sozusagen das häufig nur von außen beurteilen kann. Aber ist bei euch irgendwas angelandet im Sinne von, das hat er schon mitgenommen oder das hat er wahrgenommen, weil wenn er geholt worden ist, so ist es ja von Frank Witter, dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, ja auch gesagt worden, er soll da so ein bisschen auch Staub runterpusten, Steine umdrehen, alles, was man sozusagen immer auch für Vokabeln oder Floskeln letztendlich auch benutzt. Ist das schon irgendwas angelandet bei euch? Das hat er auf alle Fälle in irgendeiner Form vor jetzt?
Nee. Und das wäre vielleicht auch zu früh und es wäre vielleicht auch aus seiner Sicht falsch, da jetzt zu früh irgendwelche Ziele oder Ideen zu postulieren, wo er erstmal checken muss, wie läuft denn die Umsetzung? Vor allen Dingen, wie läuft die Umsetzung im Kontext eines sportlichen Erfolgs oder Misserfolgs? Natürlich kannst du viel leichter Dinge anschubsen, wenn es gut läuft. Wenn du sozusagen zu einem relativ frühen Zeitpunkt in eine sportliche Krise gerätst, dann fallen dir Dinge, die du hast anschubsen wollen, die du nicht anschubsen kannst oder von denen dann vielleicht gesagt wurde, die sind falsch angeschubst worden, fallen die dir sehr schnell auf die Füße. Und der ist ja jetzt nicht unerfahren. Der hat in Dänemark gearbeitet, in Kopenhagen. Der wird ja so ein paar Abläufe und Mechanismen auch in der Wechselwirkung zwischen was tue ich und wie wird das wahrgenommen, die wird er ja kennen. Von daher macht das jetzt relativ wenig Sinn, ein Ziel nach dem anderen rauszuposaunen. Ich glaube, und so ist er nach dem ersten Fahrten und vorsichtigen Eindrücken, weil mehr haben wir noch nicht, glaube ich, eher jemand, der dann schon erst tut und dann redet, statt andersrum. Mhm. Das ist schon ein Eindruck, den man erstmal haben kann, was sicherlich in der Rolle auch nicht das Verkehrteste ist.
Jetzt ist er ja installiert worden oder auch maßgeblich mit ausgesucht worden. Das Casting lief ja sozusagen über Frank Witter, einen ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, der ja gesagt hat, als er darauf angesprochen wurde, gibt es noch weitere Umwälzungen, insbesondere was so das Aufsichtsratsgremium, was ja als, wenn du so willst, Präsidium oder Gremium da oben drüber sitzt, über der Geschäftsführung und das auch entsprechend kontrollieren soll, was da passieren soll. Er hat das gesagt und ich sag mal jetzt 8 Wochen später wurde dann doch gewechselt. So, und kurz vorher hat er den Geschäftsführer ausgesucht. Zweigeteilte Frage. Erstens, ist das ein Nachteil, wenn derjenige, der denjenigen holt, der da jetzt sozusagen in seinem Sinne dann agieren soll, wenn der dann nicht mehr da ist?
Ja.
Gut, dann kannst du gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Und das Zweite ist, was ist denn passiert in den 8 Wochen aus deiner Sicht, dass das doch so gekommen ist? Also hat man da einfach nur auf, war es eine Fehleinschätzung? Man hat noch nicht gesagt, obwohl man schon genau wusste, wo der Hase hinläuft oder so. Wie ist das zu erklären, dass da so ein geringer Zeitraum zwischen war?
VW ist ja ein sehr, sehr eigener Kosmos mit einer sehr, sehr, sehr eigenen Art von Entscheidungswegen und manchmal extrem kurzen Abläufen, wenn es um Entscheidungen geht. Der Abschied von Marcel Schäfer war ja auch so ein Beispiel. Ne? Ich möchte nach Leipzig, dann geht doch besser gleich. Das ist ja innerhalb von Stunden passiert. Da steht VW auch für, tatsächlich. Also wenn du da ankündigst, Mensch, ich könnte mir auch vorstellen, für Opel zu arbeiten, dann ist in 2 Stunden später dein Schreibtisch leer. Also die Geschwindigkeit, in der das passiert, ist jetzt erstmal eher so eine VW-typische Geschichte. Ich glaube aber tatsächlich, dass Frank Witter tatsächlich vorhatte, den Aufsichtsrat jünger, schlanker, kleiner und ein bisschen zeitgemäßer zu machen, dass er diese Entwicklung tatsächlich wollte, aber zu dem Zeitpunkt nicht ahnte, dass er selber Teil dieses Umbruchs sein wird. Und wenn man sich die VW-Hierarchien mal ein bisschen anguckt, so viele Menschen, die sozusagen über ihm sitzen und das entscheiden können, gibt es nicht mehr. Also da wird sich Oliver Blume eingemischt haben, davon kann man ganz fest ausgehen. Wie sich jeder Volkswagen-Chef in eine Tochter dieser Größenordnung immer einmischen wird und auch zu Personalien
was sagen wird.
Nicht nur was sagen wird, sondern Dinge vorantreiben wird in seinem Sinne, gerade zu Führungspersonalien. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass es in dem kleinen Bereich, der, also Frank Witter ist ja nicht mehr bei Volkswagen, er war ja Finanzvorstand, er ist ja da nicht mehr aktiv, aber dass in dem kleinen Bereich, der hierarchisch dann auch über ihm ist, dass dort Entscheidungen getroffen wurden,
gesagt worden,
mit denen er womöglich auch nicht gerechnet hat.
Okay. Ja, also wie gesagt, da deutet ja dieser kurze Zeitraum und auch die Aussage da in der vorherigen Vergangenheit, jüngeren Vergangenheit dann letztendlich auch hin. Anyway, jetzt ist das so gekommen. Du hast noch gesagt, kann ein Problem sich darstellen, wenn einer quasi Personal aussucht und dann kurze Zeit später weg ist.
Ja, natürlich. So. Also du entscheidest dich ja, wenn du irgendwo hingehst, auf der Grundlage dessen, wie fühlt sich das dort im neuen Laden an, wer hat da was zu sagen, mit wem arbeite ich zusammen, wie sind da die Abläufe, wenn dann in einer entscheidenden Stelle eine Personalie ausgetauscht wird und das im Nachgang wirklich auch noch die Abläufe ändert, dann denkst du dir vielleicht, boah, habe ich mir jetzt auch nicht so gewollt. Muss nicht so kommen, aber das Risiko ist natürlich immer da. Zumal das ja auch im Fall von Peter Christiansen zum Beispiel, das ist ja sozusagen der unmittelbare, dem er Rechenschaft ablegt.
Ja, ja, genau. Also es ist derjenige, der ihn auch geholt hat.
Das sind auch nicht 3 Hierarchieebenen dazwischen. So, wenn der Laden einigermaßen läuft, ist das kein großes Ding. Weil der Aufsichtsrat ja im Prinzip die Geschäftsführer deswegen einsetzt, damit er sich nicht selber um die Geschäfte kümmern muss, weil die sollen ja, wie der Name schon sagt, die Geschäftsführer führen. Der muss halt nur gucken, was machen wir, wenn irgendwas nicht läuft, ja. Oder wo müssen wir vielleicht langfristig schrauben, weil wir sehen, dass irgendwas in die falsche Richtung geht. Mhm. Also muss im Alltag keine Rolle spielen, ist potenziell unangenehm, glaube ich. Das finde ich aber noch für Ralf Hasenhüttl viel unangenehmer. Der ist von Marcel Schäfer geholt worden. Der ist da plötzlich nicht mehr da. Und an der Stelle ist jemand anders. Und der diesen jemand anders aussucht, ist auch nicht mehr da.
Ne? Es also, klingt jedenfalls nicht nach Ruhe. Hatte ich, glaube ich, auch genau. Schon mal gesagt. Also wir haben da noch Unruhe, beziehungsweise es wird so ein bisschen überdeckt im Sinne von, dass es insgesamt einigermaßen harmonisch läuft aufgrund solcher Eindrücke, wie du sie vorhin aus dem Trainingslager geschildert hast, was das angeht.
Ja, aber das ist ja,
aber hintenrum kann das ja trotzdem zu.
Ja, aber das kannst du ja so schnell nicht beurteilen, weil das ist, wenn du siehst, was in der Führungsebene jetzt gewechselt wurde. Fangen wir an mit Kovac zu Hasenhüttl, dann Schäfer nicht mehr da, eine Vakanz an der Stelle, bis Christian Jansen kam. Jetzt noch eine Etage höher. Das sind ja alles Bereiche, wo das Wirken sich ja nicht unmittelbar zeigt. Also ob die da jetzt alle Unsinn machen oder nicht, wissen wir vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren. Und daher ist es relativ schwer, das jetzt kurzfristig zu beurteilen. Bemerkenswert bleibt, ist das, und das ist auch für einen VfL Wolfsburg ungewöhnlich, der immer mal hier und da eine große Fluktuation hat, dass in einer bemerkenswert kurzen Zeit Verantwortungsträger auf wichtigen Posten ausgetauscht worden. Trainer, Sportgeschäftsführer, Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, das ist ungewöhnlich.
Bei anderen Vereinen ist das ein mittleres Beben. Also nicht mehr mittleres, ist ein richtiges Beben, weil du ja den ganzen Verein im besten Fall ja eine Frischzellenkur verordnest, im schlechtesten Fall aber auch ins Chaos stürzen kannst mit solchen Sachen. Ja? Und da müssen wir natürlich dann schauen, wie gesagt, das wird sich dann erst später zeigen, hast du natürlich zu Recht gesagt. Wir drücken natürlich die Daumen und sind fest von überzeugt, dass das gut geht. Immer. So muss ja letztendlich auch sein. Jetzt ist mit Sebastian Rudolph ein völlig anderer Typ. Also, ja, ne, der ist in seinem Job ist der Kommunikator, also schon mal ganz anders ausgerichtet als jetzt ein Finanzer, ja, der natürlich sich auch häufig nur in der Öffentlichkeit gezeigt oder präsentiert hat mit Zusammenhang mit dem VfL Wolfsburg, wenn es da mal nicht lief, so nach dem Motto, ich muss jetzt hier das fixen, die Probleme. So, Rudolph ist da ganz anders unterwegs, hat sich ja auch gleich quasi im VfL-Trikot abrichten lassen, hat sich im Trainingslager gezeigt, hat mit Fans erzählt und so weiter und so fort. Dazu kommt der beschriebene ganz enge Draht zu Oliver Blume, wo dann ja man durchaus jetzt die Hoffnung haben kann oder zumindest den Eindruck haben kann, dass VW da noch ein bisschen dichter ranrückt in dem Zusammenhang über diese Personalie. Würdest du das auch so dran festmachen und wo liegen auch jetzt die Chancen und Herausforderungen, die der Kollege Rudolph da an der Stelle zu bewältigen hat?
Ich habe als Frank Witter bei VW ausgeschieden ist von dem Job als Finanzvorstand, habe ich mit jemandem gesprochen, der sich so ein bisschen so in VW-Hierarchien und Abläufen gut auskennt. Und ich hatte gesagt, naja gut, dann wird er macht das, was er ordentlich gemacht hat, Aufsichtsratsvorsitzender, ob der jetzt Finanzvorstand ist bei Volkswagen oder nicht mehr, das macht doch eigentlich keinen Unterschied. Und da habe ich erheblichen Widerspruch geerntet. Mhm. Das macht einen Unterschied. Das macht einen großen Unterschied, ob du in diesen kleinen Zirkeln bei VW drin bist, ob du das Gespräch nebenbei auf dem Flur, auf dem Weg zur Sitzung, von der Sitzung, ob du das mitkriegst, ob du da Strömungen, Spannungen mitkriegst, ob du da deine Dinge auch mal transportieren kannst oder eben nicht. Das ist tatsächlich auf Sicht ein großer Unterschied. Und damals war schon das Argument, das ist auf Dauer nicht gut für den VfL, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende der Fußball GmbH nicht zum engen Zirkel der Volkswagen-Führung gehört. Ich stecke zu wenig, ganz ehrlich, in Volkswagen-Abläufen drin,
um beurteilen
zu können, wie dramatisch dieser Effekt ist. Dass es ihn gibt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen ist das im Prinzip, was jetzt passiert ist, so eine Art Fixen dieses Problems. Wir brauchen jemanden in Verantwortung im Aufsichtsrat, also im Aufsichtsratspräsidium, noch besser als Aufsichtsratsvorsitzender, der einen kurzen Draht hat zur VW-Führung. Und dann wirklich aber jetzt richtig zur VW-Führung im Sinne von zum Konzernchef.
Ne? Ja. In dem Fall, also für mich ist es erstmal, und das ist ein gutes, und weil ich das auch immer wieder in der Vergangenheit propagiert habe, es ist ein gutes Zeichen aus meiner Sicht, weil dieses näher aneinanderrücken zeigt, dass der VfL Volkswagen nicht egal ist in dem Zusammenhang, sondern dass da tatsächlich etwas, das machst du ja nicht, wenn du da so das mit so einer Personalie besetzt, das machst du ja nicht, wenn dir das total Wumpe ist, was mit dem Verein letztendlich passiert. Ja,
aber ich glaube, Wumpe war es Volkswagen.
Aber unter Herbert Diess konnte man den Eindruck gewinnen, das hat nicht, gut, da gab es noch ein paar andere Probleme, die zu lösen galten. Ne? So, aber da hat man nicht den Eindruck gehabt, dass der VfL da die erste Geige mitgespielt hat in dem
Zusammenhang. Ja, aber wenn sich VW-Vorsitzende zu sportlichen Dingen äußern, ist das manchmal ein bisschen komisch, weil die manchmal so ein bisschen weg sind vom Tagesgeschäft, was gerade brennt, auch ein bisschen wechseln vom Vokabular, das eigentlich nötig ist, das immer ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, das habe ich, glaube ich, auch bei dir schon mal irgendwann erzählt, die Ära Martin Winterkorn hat dafür gesorgt, dass dieser Fußball, die Fußball GmbH und der Wolfsburger Bundesliga-Fußball so fest strukturell und in den Köpfen bei VW verankert ist, dass du den da nicht mehr rauskriegst. Also den kriegst du auch vom Kopf her nicht mehr raus. Dass du immer mal Protagonisten hast, die sich besser eignen, diese Verbindung darzustellen. Und Protagonisten hast, die vielleicht weniger gut geeignet sind, die Verbindung darzustellen. Geschenkt. Aber auch unter Frank Witter war ja der VfL dem Konzern nicht egal, im Gegenteil. Ne? Also Witter hat ja durchaus auch eine authentische Leidenschaft für Fußball. Das ist ja alles in Ordnung. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Verbindung in die Konzernspitze, die jetzt vielleicht eine etwas andere ist, als sie vorher war.
Das schadet also nicht, können wir uns darauf einigen.
Die hat einen Wert.
Die hat einen Wert.
Die hat einen Wert auch für die Fußballer.
Und daraus Chancen und Herausforderungen für den Kollegen Rudolf jetzt an herausragender Position. Was verbindest du auch für, oder was hast du vielleicht auch für eine Erwartung an die Rolle? Wie muss das ausgefüllt sein?
Vielleicht zugeben, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich kriege natürlich mit, wie die Kollegen auch zum Teil mit ihm umgehen. Er ist zugänglicher als die meisten seiner Vorgänger. Ich würde fast sogar sagen, stand jetzt als alle seine Vorgänger in der Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden der Fußball GmbH. Er ist eben, wenn es seine wichtigste Eigenschaft ist, dass er einen Zugang zur obersten Konzernspitze hat, ist wahrscheinlich seine zweitwichtigste Eigenschaft, dass er aus der Kommunikationsbranche kommt. Er ist gelernter Journalist. Er weiß, wie man mit Öffentlichkeit und öffentlichen Erwartungen umgeht und wie man sozusagen auch den Blick auf den Verein oder auf ihn und auf sein Gremium durch das steuert, was man öffentlich tut, sagt und macht. Das ist sicherlich insgesamt nicht zum Schaden. Und er macht es aber nicht im Sinne von eines er wirkt nicht wie ein kühl kalkulierender Kommunikator, der gezielt irgendwie ein Thema setzen will oder gezielt Dinge sagt oder nicht sagt, um gleich im Hinterkopf strategisch wie ein Spin-Doktor Dinge zu bewerkstelligen, sondern macht das mit einer gewissen Authentizität. Und das ist etwas, was dem Verein ja immer gut tut.
Denn er hat ja auch durchaus Aufgaben, die jetzt nicht immer zwingend ein Aufsichtsratsvorsitzender hatte beim VfL Wolfsburg. Also wir erinnern uns gerade zum Ende der Saison die zahlreichen Plakate, die insbesondere von der Fanszene da auch während der Bundesligaspiele hochgehalten wurde, mit deutlicher Kritik an Aufsichtsrat, an Geschäftsführung des VfL, aber auch an Volkswagen selber und so weiter. Ich habe das neulich mal gesagt, wir sind auch vor einer Saison der Versöhnung. Also im Sinne von, da ist ganz viel, ja, ich will jetzt gucken, ja, jetzt guck mich nicht so an, ja.
Also sowohl Saison Sport, der Versöhnung klingt so schön.
Wir haben so viel sportlichen Scheiß hinter uns, wir haben aber auch, also sagen wir so, die Narben, die gerissen wurden abseits des Platzes in der vergangenen Saison, die müssen geheilt werden. Und es gibt ja durchaus Anzeichen, dass das so ein bisschen Fahrt aufnimmt, möchte ich mal sagen, und dass das so auch verstanden wird von ganz, ganz vielen verschiedenen Seiten, die da ihren Teil dazu beitragen müssen. Welchen Teil muss denn der Aufsichtsratsvorsitzende aus deiner Sicht da beitragen?
Also ich hänge noch ein bisschen an diesem Saison der Versöhnung. Das klingt so schön.
Mhm. Ist es das nicht?
Weiß ich nicht. Ich hab noch gar keinen Inhalt dafür. Aber es klingt einfach erstmal schön. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das sein soll.
Ich kann es gerne auch nochmal erläutern. Also wir haben nicht nur von mir so wahrgenommen, sondern von sehr, sehr breiten Teilen auch der Fanszene eine sehr, sehr unbefriedigende Situation gerade zum Ende der letzten Saison gehabt. Da ging es im Wesentlichen natürlich auch darum, wie die Mannschaft performt hat und sich da quasi im letzten Moment oder mehr oder weniger gerade noch so den Kopf aus der Schlinge geholt hat, wieder übergezogen hat, nach wiederholt sportlich schlechten Leistungen über einen sehr, sehr langen Zeitraum am Ende des Tages. Dass das eine, aber auch aufgrund der Tatsache, das, was rund um die Personalie Marcel Schäfer dort passiert ist und die Kritik, die sich dann entladen hat auf den Rest der bestehenden Geschäftsführung, aber auch was das Thema Aufsichtsrat und sportliche Kompetenz und zu angeblich gemachte Zusicherungen, der dauernde und andauernde Wappenstreit, der jetzt ja auch nicht verschwunden sein wird, in Anführungsstrichen, die Querelen innerhalb der Fanszene, wo ja auch nicht immer alles homogen letztendlich abläuft. Wir haben ganz viele Wunden geschlagen, die wir heilen müssen, an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen. So, meiner Meinung
nach. Also das soll ich nicht überheblich kriegen, aber wenn du die ersten 4 Spiele gewinnst, dann heilt das wahnsinnig viele Wunden.
Ja, und wenn nicht?
Ja, dann nicht.
Dann haben wir.
Nein, was ich damit sagen will, ist, dass sozusagen es andere Einflussfaktoren gibt, als die Dinge, die du ja völlig zu Recht eben als Probleme benennst.
Einspruch, euer Ehren.
In der Substanz haben.
Einspruch, euer Ehren. Wir hatten ganz, ganz viele Zeiten, wo es auch mal sportlich besser lief. Ja? Aber diese Probleme abseits des Platzes, was sich ja offensichtlich jetzt dann entladen hat, Stichwort, was ist denn jetzt Mitbestimmung, was ist denn Fankultur, was ist denn das und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die substanziell an Kritik schon über Jahre sich geäußert wurden oder die auch da waren und die nicht einfach verschwunden sind, die jetzt aber insbesondere durch die Post-Schäfer-Geschichte sich dann auch nochmal massiv entladen haben. Und das führt halt eigentlich eher dazu, dass du dich als Verein dividest, als dass du zusammenkommst sozusagen.
Ja.
Ne? Und das ist halt für mich der Punkt.
Okay, ja? Da gehe ich mit. Wir müssen, glaube ich, noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil die Nummer Marcel Schäfer Abschied, davor ist ja auch noch was passiert, nämlich diese ganze Protestaktion mit der DFL-Investoren-Geschichte,
ja, ja.
Die ja in der Substanz gar nicht dramatisch ist, die ja im Prinzip ja auch nur so ein Auslöser war, für ganz viele Fanszenen mal so einen Grundsatzfrust und mal so eine Grundsatzgeschichte mal zu machen. Ja. Und dass die Proteste dagegen so heftig waren, insgesamt. Das hat ja nichts damit zu tun, dass das jetzt wirklich nur das Allerschlimmste ist, wenn da mal einer ein paar Medienrechte kauft, sondern das war so dieser kleine Funken, der ein schon gut gefülltes Pulverfass ein bisschen entzündet hat. Und das hat ja jetzt erstmal alle Fanszenen betroffen. Und die Wolfsburger war da keine Ausnahme.
Das ist richtig, aber
auch. Das heißt, du hast diese Grundstimmung gehabt.
Ja.
So. Dann hast du dazu, das ist ein zweiter wichtiger Faktor, hast du ja eh immer eine Diskussion schon sehr lange und du hast die völlig zu Recht. Wofür steht dieser Verein eigentlich? Was ist die Identität dieses Vereins? Und die Identität hat immer ganz viel auch mit handelnden Personen zu tun. Also wer verkörpert diese Identität? Und du hast immer wieder Probleme gehabt, das festzustellen. Und dann ist da einer, der diese Rolle im Prinzip ausfüllen kann, qua Vita, nämlich Marcel Schäfer. Hat in Wolfsburg gespielt, war in Wolfsburg sehr erfolgreich, hat immer gesagt, er will in Wolfsburg was machen, kam dann auch artig aus Amerika wieder, hat das gemacht, ist in die Rolle reingewachsen, hat einen Ausbilder, hat das gemacht, der plötzlich sagt, ich gehe. Und jetzt mal ganz wertfrei, das ist ja ein unfassbarer Schock in dem Moment.
Ja, ja.
Das stellt ja so viel in Frage, was du vielleicht auch als Fan oder was wir auch als Journalisten oder also, was wir als Beobachter.
Die Fanszene hat das genau Fall, ja auch so. Ist das der Umbruch, den du uns versprochen hast oder irgendwie sowas? Das wurde ja also alles auch artikuliert. Ja,
und das ist erstmal unabhängig davon, wen man jetzt den schwarzen Peter dazu schiebt, ist das erstmal etwas, was dich erstmal fassungslos macht in dem Moment, weil das ist ja im Prinzip eine Figur gewesen, auf die man Jahrzehnte hat hoffen können. Dass da wirklich einer mal authentisch aus dem Verein rauskommt und dann in authentischer Art und Weise wächst bis hin zur allerobersten Spitze. Mehr Identifikationsstiftendes in einer Person, in einem Amt, kannst du ja gar nicht haben als Verein. Das ist ja fast schon etwas, wo wir nicht mehr hinten dran sind im Vergleich mit anderen, sondern plötzlich etwas haben, was viele Vereine nicht haben.
Deswegen sage
ich sich, ja. Und sich händeringend wünschen. Das erklärt sozusagen die Wucht, die das hatte. Wo ich mir hätte vorstellen können, dass es sich noch viel, viel stärker entlädt, unabhängig davon, wie man jetzt die Schuld gibt. Aber das ist etwas, was ich aus Sicht des Vereins bis heute...
Stärker entladen, als die Familie zu bedrohen, finde ich
jetzt. Ja, also, nein,
was soll da noch passieren? Oder meinst du im Stadion? Dann
genau. Also, okay. Ja, stärker im Stadion und auch in der öffentlichen Wahrnehmung entladen. Mhm. Nochmal, ohne das jetzt irgendwie irgendjemandem anzukreiden, dass es so ist, wie es ist. Marcel mag seine Gründe dafür gehabt haben, aber das ist für den Verein eine Vollkatastrophe gewesen. Eine absolute Vollkatastrophe.
Ja.
Und jetzt geht es sozusagen darum, was machen wir denn aus der Situation danach? Weiden wir uns sozusagen in dem Gejammer, auch schade, wäre schön gewesen, ist halt blöd gelaufen? Oder entwickelt sich daraus irgendetwas, was auf andere Art funktioniert?
Bleibt ja gar nichts übrig. Du musst ja was entwickeln. Ich will damit, und deswegen komme ich auf diesen Begriff Versöhnung, weil sich das ja kombiniert mit der Entladung sozusagen ja, zu einem ganz, ganz gefährlichen Zukunftsmix.
Aber wer soll ich denn mit wem versöhnen?
Naja, also offensichtlich hat die aktive Fanszene ein Problem mit den bestehenden Strukturen des VfL Wolfsburg, mit der Geschäftsführung, weil es ist so artikuliert worden. Und sie haben ein Problem mit dem Aufsichtsrat, was das Thema Mitbestimmung angeht. Das sind alles Sachen, die auf den Plakaten und so weiter artikuliert worden sind. Und wenn man sich auch die Diskussion in den Foren und in den sozialen Netzwerken anguckt, geht das genau in diese Richtung. Das ist nicht unser Verein, weil wir können nicht mitreden oder sonstiges. Ganz abgesehen, dass ich gar nicht weiß, wie das funktionieren soll in der Praxis und was da letztendlich auch auch die Forderungen sind. Aber wir haben eine...
Ja, ne? Da kann ich kurz einhaken, weil ja. An der Stelle fehlt es mir ein bisschen. Also wie soll denn das Mitreden konkret aussehen?
Das weiß ich nicht. Das kann
Freiheit,
ja auch wahrscheinlich...
Freiheit, ein Spruchband droht und was da drauf steht, wird
das
dann gemacht.
Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann da auch nur spekulieren, was das angeht. Es hat sich auch noch nie jemand dazu positioniert, außer dass man das kritisiert hat bisher. Also hat ja keiner gesagt, dass man nach dem Motto, so soll das jetzt laufen. Also sprich, wir brauchen 3 Fanvertreter im Aufsichtsrat. Keine Ahnung, was da... Jetzt ist ja nie in die Richtung irgendwas konstruktiv geäußert worden. Ich sage nur, dass das, was da insgesamt passiert ist, hat dazu geführt, dass man sich auseinanderdividiert hat lassen oder auseinanderdividiert ist oder über die Jahre ist das Ganze diffundiert und dann erodiert und dann im Grunde explodiert. So, und das ist etwas, was wir ganz dringend angehen müssen, weil der eine auf den anderen, warum auch immer, ja, und was da auch zugrunde liegt, nicht gut zu sprechen ist. Weil das Ganze hat ja auch ein Rollback, wenn du so willst. Weil das hatte ich in einer Folge des Wölferadio schon mal aufgedröselt. Und meine Vermutung ist, was der Verein, in dem Fall Geschäftsführung, sportliche Leitung und so weiter, was die an Fannähe und an Fankultur definieren und sagen, das haben wir doch alles schon gemacht für euch in dem Sinne. Dass das auf der anderen Seite gar nicht als das gesehen wird. Da geht es um ganz andere Themen sozusagen. Und da ist ganz viel...
Ich verstehe nicht so tatsächlich, also bei allem Respekt dafür, ich freue mich über jeden aktiven Fan, der auch kritisch seinen Unmut äußert oder kritisch sagt, das und das gefällt mir nicht, das hätte ich gerne anders, wenn er sich sozusagen aktiv an dem beteiligt, was in dem Verein passiert. Ich finde auch diese ganze... Ich glaube nicht, dass es jemals wieder das alte Wappen geben wird. Aber ich finde trotzdem die Initiative gut, die dahinter steht, das alte Wappen zu fordern, weil es für mich ein Zeichen gibt, da gibt es Menschen, die mit großem Engagement sich Gedanken machen um diesen Verein. Und das glaube ich, das ist anerkennenswert, völlig egal, wie man zu der Diskussion substanziell steht.
Ja.
Aber ich verstehe nicht so ganz, ehrlich gesagt, was denn sozusagen die konkreten Ansatzpunkte sind, die schieflaufen. Also nicht im Sinne von, ich will das kleinreden, ich verstehe es wirklich nicht.
Ja, dann musst du mal eine Runde machen und dir mal welche einladen, was das angeht. Am Ende.
Nein, ich habe ja mit Leuten gesprochen. Ja. Erstens, aber es ist zum einen widersprüchlich, weil eben die Fanszene selber natürlich auch.
Es ist
auch
kein homogenes, da ist, kein homogenes Gebilde.
Ja. Und es ist auch nicht sozusagen, die Struktur ist auch nicht, also was ist jetzt sozusagen am drängendsten und was ist der Ansatz und wo könnte sozusagen, wo könnte die Tür sein hin zu Besserem?
Exakt.
Durch welche müsste man gehen?
Exakt. Und genau das macht es ja so gefährlich und so problematisch, weil es eine Sache auf alle Fälle verhindert. Ein einheitliches Auftreten, um den Erfolg des Vereins zu fördern. Das sehe ich
aber dann nicht. Ist es doch aber eher ein Problem innerhalb der Fanszene und weniger ein Problem Fanszene-Verein oder Fanszenen, muss
man nicht sagen. Nicht, wenn das auf den Verein projiziert wird.
Okay.
Ja, also das ist, also nach dem Motto, in der Uneinheit sind wir uns einig in dem Punkt, da drüben sitzt, ich will nicht sagen der Feind, aber da sitzt jemand, der handelt nicht in unserem Interesse, was auch immer dieses Interesse ist, so ungefähr.
Also an der Stelle, wo dann auf Plakaten sozusagen das Konstrukt als Ganzes in Frage gestellt wird, nämlich die Ausnahmeregelung von 50+1, das, was die Basis ist für Bundesliga-Fußball.
Ja, aber es wurde ja auch Fannähe und Fankultur wurde ja,
ja aber in dem Moment
auch kritisiert, ich, wenn, dass das nicht vorhanden
ist. Ja, aber wenn das dann nebeneinander auf Plakaten steht, da finde ich schon wieder schwierig. Ne? Also im Grunde, das eine hat ja vielleicht seine Berechtigung. Das andere sagt, wir wollen keinen Bundesliga-Fußball in Wolfsburg haben, weil die Einsicht halt da sein muss, den gibt es nur so
und nicht anders. Jetzt gebe ich dir mal einen Satz, der mir von dir immer im Gedächtnis bleiben wird. Der Fußballfan erwirbt mit der Eintrittskarte das Recht zur Unsachlichkeit.
Absolut.
So, das heißt, wenn wir hier diskutieren über was könnte im logischen Sinne oder auch im fachlich-sachlich objektiven Sinne da zugrunde liegen oder wie müsste man das angehen, in Anführungsstrichen,
dann hat das nichts mit der Realität. Ja, aber wir haben ja keine Eintrittskarte erworben heute. Wir haben nicht das Recht auf Unsachlichkeit. Wir müssen das ja versuchen
es einzuordnen, genau.
Ich tue mich schwer.
Ja, das verstehe ich auch. Das ist auch genau Teil des Problems, weil in sich, ich meine, das Fanwesen des VfL Wolfsburg, also insgesamt, wen wir an Fancharakteren, möchte ich jetzt mal sagen, oder handelnden Personen im Stadion haben, auch das ist ja ähnlich wie bei anderen Bundesligisten auch, durchaus unterschiedlich, ja, sehr, sehr differenziertes Bild. Und diejenigen, die, wo du jetzt vorhin sagtest, die da jetzt ein Plakat hochhalten und so weiter, die stehen ja selber auch in der Kritik oder die Tennisbälle während der Proteste geworfen haben. Nämlich von denen, die da hingehen, um Fußball gucken zu wollen. Das haben die auch häufig nicht verstanden. Also ich nenne es jetzt mal Normalo-Fans oder so, die außerhalb der Kurve oder selbst in der Kurve ist das ja auch schon durchaus umstritten. Das heißt, du hast da auch schon eine sehr, sehr heterogene, manchmal sogar gegeneinander arbeitende Geschichte, die am Ende eine Sache zur Folge hat. Wir sind nicht einig hinter dem VfL Wolfsburg.
Ja, aber in dem Moment hat der Verein selber ja gar keine Chance.
Er kann nur moderierend eingreifen und er kann als gutes Beispiel vorangehen, indem er halt solche Sachen, wie da kritisiert wird, sich damit auseinandersetzt und das versucht, ja, zu heilen ein Stück weit, zu moderieren, zu unterstützen und so weiter und so fort. Und da ist ja das, ich meine, umsonst macht ja ein Sebastian Rudolph das nicht. Der hätte ja auch sagen können, ich mache das jetzt, aber ich komme dann das nächste Mal zur Jahreshauptversammlung, in Anführungsstrichen, sondern da ist ja ein deutliches Zeichen auch gesetzt worden oder versucht worden zu setzen. Und auch das Thema Nähe etc. ist ja, das sind ja alles Sachen, wenn du sagst, das ist sogar jetzt zu beobachten im Gegensatz zu früheren Zeiten und das hat was mit handelnden Personen zu tun, dann scheint da ja was in Gang gekommen zu sein, interpretiere ich jetzt mal positiv.
Okay, dann bleiben wir mal positiv und sagen, vielleicht führt das dann ja dazu, dass zumindest, wenn auch nicht gleich Lösung für alles da ist, aber mal zumindest ein Verständnis.
Verständnis, Bewusstsein ist das, was ich auch immer gefordert habe.
Verständnis dafür da, woher kommen diese vielleicht auch sich stark unterscheidenden und sich widersprechenden Forderungen eigentlich? Haben die irgendeinen Hintergrund? Haben die einen vielleicht auch irgendein diffuses Unzufriedenheitsgefühl, das sich dann sehr spezifisch äußert, ohne dass das Spezifikum gleich das große Problem ist? Mhm. Da kann man ja vielleicht ein Gefühl für entwickeln, wenn man da insgesamt offen damit umgeht. Das kann schon sein.
Und meine Hoffnung ist, dass das tatsächlich auch erkannt worden ist und dass, wie es dann immer so schön heißt, die Mannschaft da im Zweifel in Vorleistung geht. Ralf Hasenhüttl hat es beim Fanfest auch nochmal gesagt. Wir müssen da in Vorleistung gehen, um dieses Gefühl, dieses gute Gefühl, was sich ja auch vermittelt hat, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, rund um das Fanfest, diese grandiose Idee, wir machen da jetzt keine allgemeine Vorstellung auf einer großen Bühne und dann sind die wieder weg oder irgendwo hinter verschlossenen Türen oder so weiter, sondern dass die sich unters Volk gemischt haben, ganz normal und da auch das Gefühl vermittelt haben, wir machen das gerne hier in Anführungsstrichen. Das hat so gut getan an dieser Stelle. Es gab viele, die gemeckert haben, warum gibt es da nicht noch ein Testspiel und so weiter und so fort. Ich bin dafür, das zu bewerten nach dem, was braucht unser Verein im Moment. Und unser Verein brauchte genau das. Dieser Aspekt, ich nenne es romantisch Versöhnung. Mhm. Du hast da vielleicht nochmal einen anderen Begriff für, aber diesen Aspekt von wegen, hey, wir sind doch alle wegen derselben Sache hier. Mhm. Ja, so nach dem Motto.
Nee, ich habe da gar keinen anderen Begriff für. Ich fand ihn nur so schön, dass ich ihn gerne ein bisschen mit.
Genau, das ist meine Hoffnung, dass das angekommen ist. Dass das angekommen ist und dass man auch gewillt ist, dafür was zu tun, was in der Vergangenheit vielleicht eher so hinten runtergefallen ist, weil da standen eher wirtschaftliche oder lass uns mal Fünfter werden Aspekte im Raum, so nach dem Motto. Und dann hat man so sein Ding durchgezogen, wie es der vorherige Trainer gemacht hat mit dem bekannten Ergebnis. Und ich glaube, unser Verein braucht genau das, wo es jetzt die Anzeichen dafür gibt, dass es das gibt.
Ja, aber Fünfter werden wollen wir immer noch.
Das ist richtig. Das ist aber separat davon. Okay. Ich glaube, es ist genauso wichtig, Fünfter zu werden, weil die Ambitionen haben wir irgendwie jedes Jahr und am Ende sind wir Zwölfter, so ungefähr. Das lockt keinen mehr hinterm Ofen vor, wollte ich damit sagen. Auf der anderen Seite kannst du ganz viel kaputt machen, wenn du diese Schiene des sich Separierens und das nicht ernst nehmen und so weiter, kannst du noch viel mehr kaputt machen, als dass du heile machen kannst, indem du dich genau anders verhältst. In dem Sinne, das ist etwas, wo ich sage, das ist hoffentlich angekommen und wird hoffentlich auch so wahrgenommen, dass dem so ist, weil wir dann die Möglichkeit haben, diesen Verein tatsächlich auch nach vorne zu bringen. Meine Meinung.
Aber das Ganze wird natürlich extrem unterstützt und befeuert und geht viel, viel, viel leichter, und dann haben wir ein paar Spiele gewinnt.
Das ist richtig. Klar, dann irgendwann kommst du in so einen Flow rein und so weiter und so fort. Ne, aber trotzdem, das ersetzt dieses sportliche gute Ergebnis, setzt nicht, ich nenne es jetzt mal den menschlichen und nahen Umgang, den du musst in Wolfsburg, glaube ich, immer noch mal einmal mehr streicheln, als es in anderen Vereinen sein muss, in Anführungsstrichen. Und das mache ich daran fest, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir das Problem haben in Wolfsburg, wenn der sportliche Misserfolg ist, den haben andere Vereine auch, da wird gemeckert, die kommen aber alle wieder. Wir haben aber häufig mit einem massiven Liebesentzug für den Verein dann zu kämpfen. Da gehe ich jetzt nicht hin, habe eh alle drei Abos zu Hause und wenn es regnet, dann gehe ich eh nicht. Und wenn der Gegner Mainzer ist, dann komme ich auch nicht. So, das hast du bei anderen Standorten nicht, so nach dem Motto. Das heißt, diese sportliche Verbundenheit oder das Orientieren am sportlichen Ergebnis ist das eine, ja. Aber nachhaltig muss auch das andere gefördert werden.
Bin ich fest von überzeugt. Ja, wobei ich glaube, diese positiv Verrückten, die du bei anderen Vereinen in großer Zahl hast.
Sind wir zu wenige. Das hast du schon mal gesagt. Das ist schon richtig also
wir. Wir sind insgesamt zu wenige. Wir haben ja auch eine Sozialstruktur, die so eine Gruppe nicht in dieser Masse ausbilden wird. Dazu, so blöd das jetzt klingt, aber dazu ist diese Stadt zu reich und dazu geht es uns allen viel, viel zu gut. Wir haben diese ganzen Subkulturelemente nicht, die in ganz vielen Fanszenen eine Rolle spielen. Also das wird ja nie ein Maßstab sein können, das, was anderswo passiert. kein Maßstab im Sinne von, die Masse wird es nicht.
Deswegen
die
müssen Masse wir unseren Weg auch da gehen, was das angeht.
Die Masse wird es nicht geben. Du wirst immer in Wolfsburg, das liegt an der Struktur der Stadt, einen höheren Anteil an Kunden haben als in anderen Stadien.
Das mag sein, aber man kann ja trotzdem versuchen, daran zu arbeiten, dass das besser wird.
Nein, du musst dann deine guten Verrückten, so nenne ich sie mal, die musst du hegen und pflegen.
Ja.
In der Hoffnung, dass sie sich vermehren.
Genau. So. Ja, und das machst du halt im besten Fall auch, indem du, wie jetzt auf dem Fanfest, wo ich das gut fand, wo sich dann auch die Ultraszene zum Beispiel oder die aktiven Fans ja auch mit Ständen, wie üblich, also da hat man sich nicht rausgezogen, wo ich auch gedacht hatte, okay, das könnte ja sein, nach den Vorkommnissen der vergangenen Saison, da ziehen wir uns jetzt raus. Genau das haben wir nicht. Das sind genau diese Signale der Versöhnung, in Anführungsstrichen, ja, oder dessen wir blicken positiv und optimistisch nach vorne und versuchen eben nicht, uns da gegenseitig immer noch mal irgendwas ans Zeug zu flicken, kombiniert mit einem ambitionierten neuen Geschäftsführer, kombiniert mit einem nahbaren Aufsichtsratsvorsitzenden, kombiniert mit einer Mannschaft, die eben sich nicht hinterm Geheimtraining versteckt, inklusive Trainer, sondern die da rumläuft und vom kleinen Kind bis zum Fan Selfies macht ohne Ende. Das sind genau diese Zeichen, die ich von meinem Verein sehen möchte, und die müssen mehr werden und nicht weniger.
Erstens unterschreibe ich alles, was du gerade gesagt hast. Zweitens, wenn ich anderer Meinung wäre, würde ich jetzt nicht sagen, weil das so diesen Charakter der Versöhnung gleich wieder kaputt machen würde.
Dürftest du natürlich, was das angeht.
Das möchte ich jetzt nicht. Nein, im Ernst, ich gebe dir recht. Völlig richtig. Ja.
Gut, dann machen wir da, weil wir jetzt auch schon ziemlich lange dabei sind, einmal einen Strich drunter und gucken, wie immer, in die Glaskugel. Was ist drin für den VfL Wolfsburg in dieser Saison?
Also ich glaube, die Fußballerinnen werden Meister.
Also im Frauenfußball ist es so, Peter Christiansen hat gesagt, er will sie zur Besten der Welt wieder machen, zu den Top 5 gehört sie schon. Ambitioniert angesichts dessen, was da sonst so los ist in der großen, weiten Frauenfußballwelt, möchte ich mal sagen. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das ist. Aber du bist optimistisch, dass da tatsächlich der Titel vor den Bayern rausspringt.
Es ist aber auch leichter, aber die vergangene Zeit stehen ja nur zwei mögliche Tabellenplätze zur Auswahl.
Ja, gut. Das ist richtig.
Hast du immer eine 50-50-Chance.
Das ist richtig in dem Sinne. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, vor allen Dingen, wie der Weggang von Lena Oberdorf zu verkraften ist, dass man nur so als kleines...
Ich glaube, besser als gedacht.
Ja, gut, ich meine, Janina Minge hat es jetzt bei Olympia auch ganz gut gemacht.
Aber auch in dem Mittelfeldkonstrukt. So, wir könnten jetzt nochmal eine ganze Folge darüber machen,
was
wir den Fußballerinnen zutrauen, aber das führt zu weit.
Das wär sicherlich auch nochmal möglich an der Stelle. Wäre dann was für einen anderen Prolog, wenn es dann losgeht. Aber für das Herrenteam sozusagen, also unter allen Vorzeichen, Kaderplanung, Taktik, Trainer, Personalien, Stimmung drumherum.
Stärke der Konkurrenz,
genau. Was können wir reißen?
Platz 7.
Das wird jetzt einige enttäuschen.
Echt?
Glaube ich.
Das ist viel besser als letzte Woche.
Naja, gut, also Platz 5, Platz 6 ist ja ambitioniert, also ist ja das ausgegebene Ziel, wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Oder meinst du, wegen der Conference League gibt es da auch nochmal einen, der da, das zählt auch schon europäisch. Gut, also ich sage mal, das ist immer so ein Wettbewerb, da kannst du vielleicht in anderen Städten punkten, aber gegen wen musst du jetzt? Heidenheim ran, gegen Malmö? Nicht mal gegen Malmö, gegen HypeF, hast du nicht gesehen, irgendwas, Finnland und Moldawien.
Ja, wir haben ja auch bei Champions League Spielen das Stadion nicht voll.
Also das genau, deswegen sage ich ja, was willst du mit solchen Wettbewerben? Aber gut, am Ende würde es natürlich als europäisches erreichtes Ziel da halt stehen und wäre eine Verbesserung zur vergangenen Saison.
Also es hängt ja immer ein bisschen vom Saisonverlauf ab. Stand jetzt würde ich sagen, Stand 7 wäre gut. Platz 7 wäre gut.
Gut. Werden wir sehen. Ich bin selber mal gespannt und habe, wie gesagt, keine Vorstellung und gehe das erste Mal in eine Saison, wo ich sage, ich lasse mich wirklich mal überraschen. So, vorher habe ich immer eigentlich eine sehr klare Vorstellung gehabt, was möglich sein muss, und habe dann auch das entsprechend beobachtet und daraus meine Schlüsse gezogen. Heute sage ich ganz offen, ich weiß es nicht.
Aber ist doch auch mal schön.
Ist auch mal schön, ja, klar. Aber es ist natürlich für mich so als Pseudo-Fußball-Experte natürlich kein guter Leumund, da sage ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es läuft. Ja, gut.
Das aber nur
so am
Rande. Gut. Das Recht hast du dir über die Jahre erarbeitet, auch mal in eine Saison zu gehen, ohne
ein positives Gefühl. Das freut mich sehr. Ja, und wie es denn ausgehen wird in dieser Saison, werden wir natürlich dann ganz spannend, wahrscheinlich wieder zum Auftakt der Rückrunde auch vor allem so als Zwischenfazit, wir beide wieder, Andreas Ballmann und ich.
Wir werden alles zurücknehmen müssen, was wir heute erzählt
wahrscheinlich
haben.
Wahrscheinlich ist das so.
Weil die Wahrheit uns komplett überflügelt.
Vorher konzentrieren wir uns aber natürlich auf den Saisonauftakt, der losgeht beim TuS Koblenz am kommenden Montag, 18 Uhr. Live unter anderem im Bemoved. Dort wird das Wölferadio übertragen aus dem dortigen Biergarten. Da werden wir richtig einen abfackeln. Und das Spiel, was ja bei Sky übertragen wird, entsprechend dann auch dort live fürs Bemoved, aber natürlich auch wie immer im Livestream kommentieren. Jan Schildwächter und ich werden da im Einsatz sein. Und im Bemoved auch das als Hinweis, wer nochmal Ralf Hasenhüttl nochmal eine Frage zur Dreierkette stellen möchte, am kommenden Freitag ist er da zu Gast. Da kann er dann gerne in der Bemoved Sportsbar dann auch mal gelöchert werden von den Fans. Da gibt es dann so einen Fan-Talk, habe ich mir sagen lassen. Also das auch nochmal so als kleiner Programmhinweis, bevor es dann Montag losgeht und die Woche drauf dann gegen die Bayern. Da wird es dann die erste reguläre Folge geben des Wölferadio. Das war ja heute der Prolog. Nächste Woche dann die erste reguläre Folge dann mit Dennis Lindner am Mikrofon. Und für den heutigen Prolog bedanke ich mich beim Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Wie immer ein Vergnügen, Andreas Pallmann.
Auch meinerseits. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und ja, jetzt noch dran geblieben hier im Wölferadio mit dem Kombinationsspiel. Und Christian Ohrens hat einen Vertreter vom TuS Koblenz zu Gast. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Kombinationsspiel.
Ich sage mal herzlich willkommen zum allerersten Kombinationsspiel in der Saison 2024-25 und für alle diejenigen, die neu dabei sind bei uns im Wölferadio Podcast, im Kombinationsspiel blicken wir nicht mal auf uns Wölfe, sondern auf die Gegner der bevorstehenden Spiele und lassen diese einmal zu Wort kommen. Und wie es ja inzwischen Tradition ist, eröffnen wir eine Saison, womit? Natürlich mit dem DFB-Pokal. Und da geht die Reise dieses Mal gen Südwesten, nämlich zum TuS Koblenz, und ich begrüße jetzt Nils Lapphahn. Er ist Vizepräsident beim TuS Koblenz und mir zugeschaltet. Hallo.
Hallo lieber Christian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Spannendes Format und ich bin sehr gespannt.
Vielleicht steigen wir damit ein. Es gibt ja verschiedenste Abkürzungen für Fußballvereine, ja, ich meine VfL, BVB, FC und so weiter. Für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, wofür steht eigentlich die Abkürzung TUS, also T-U-S?
Ja, da muss ich dich auch schon direkt korrigieren, weil es heißt nämlich die TUS Koblenz, ist uns fast ein bisschen heilig. Also die TUS ist ein bisschen seltsam, man kennt natürlich der TUS, aber die TUS steht für die Turn- und Spielvereinigung. So ist unser Name. Also wir sind die TuS Koblenz und ja, steht für Turn- und Spielvereinigung.
Da darf man ja wohl mal auf das Die bestehen, ne? Auf jeden Fall. Wir blicken mal darauf, was bei euch aktuell so los ist, beziehungsweise in der letzten Saison los war. Ich würde mal eure letzte Saison als Wechselbad der Gefühle beschreiben. Auf der einen Seite wart ihr Sieger im Landespokal, dann durftet ihr einmal Viertliga-Luft schnuppern, aber das leider auch nur für eine Saison. Was war da los bei euch?
Ja, das waren ganz wilde 12 Monate und alle Emotionen, die man so im Fußball durchleben kann, haben wir da irgendwie durchlebt. Aber ich finde, das macht's auch irgendwo aus, muss ich schon mal vorweggreifen. Ich meine, deswegen sind wir, glaube ich, alle Fußballfans, weil wo habe ich im Alltag so viele Emotionen in jegliche Richtung und ohne Schatten kein Licht, und so ist es auch im Fußball und so ist es insbesondere bei TuS Koblenz. Also wir sind letztes Jahr, also vor der letzten Saison, sind wir in der Relegation aufgestiegen, in der 92. Minute bei der Sonnenhof Groß-Asbach, oder bei dem Sonnenhof Groß-Asbach, da muss ich auch überlegen, wie der richtige Artikel ist, also hochspektakulär, und hatten dann ganz wenig Zeit, einen Kader zusammenzustellen für die Regionalliga. Klingt nach einer Ausrede, soll es nicht sein. Wir haben da auch viele Fehler gemacht, muss man sagen. Auch allen voran ich, ne, und auch noch ein, zwei andere Leute haben dann in der Kaderzusammenstellung ein paar taktische Fehler gemacht. Wir hatten mit Sicherheit auch nicht das größte Budget zur Verfügung. Eine führte dann zum anderen, ein bisschen wenig Zeit, einige Fehler gemacht. Nicht das mögliche oder nötige Kleingeld, um da wirklich sich schnell rauszukaufen sozusagen. Das hatten wir alles nicht. Und so ist es dann passiert, dass wir einen katastrophalen Start hingelegt haben in der Regionalliga. Also von Himmelhochjauchzen kam auf einmal Regionalliga, zweiter Spieltag, Stuttgarter Kickers direkt 7-0 richtig auf den Rüssel bekommen. Und ja, dann ist es so dahin gelaufen auf einmal. Man hat irgendwie noch halb gejubelt über den Aufstieg und dann waren schon 10 Spieltage rum und man war schon fast abgeschlagen letzter. Dann haben wir uns einigermaßen gefangen, stabilisiert, aber dann muss man klar sagen, da hat die Qualität gefehlt. Da waren wir nicht gut genug, da war der Rückstand zu groß und dann irgendwann war es dann auch klar, es geht für uns eine Liga runter. Dann gibt es natürlich immer noch diesen zweiten Wettbewerb, auf den man dann ein bisschen schielt. Das ist bei uns der Bitburger Rheinland-Pokal. Den haben wir dann versucht, bestmöglich zu bestreiten und haben dann im Viertelfinale so ein bisschen das vorgezogene Finale gehabt gegen Eintracht Trier. Kennt vielleicht auch der ein oder andere Fußballfan. Enger Rivale der TuS Koblenz seit vielen, vielen Jahren, die damals unangefochtener Tabellenführer in der fünften Liga waren, die wir dann runtergekommen sind. Wir waren abgeschlagen, letzter in der Liga oben drüber. Also so ein klassisches Duell zweier Mannschaften, die sich irgendwie gerade auf dem Weg nach oben bzw. nach unten begegnen. Da muss man sagen, haben wir auch ein kleines bisschen Mehl gehabt bei dem Spiel, 1-0 gewonnen und sind so dann bis ins Finale irgendwann gekommen und haben da dann zum Glück 2-0 gewonnen und dürfen nach langer, langer Zeit jetzt wieder DFB-Pokal spielen und das dann gegen euch.
Das wollte ich gerade sagen, der Pokalsieg, der war eure Eintrittskarte in die diesjährige DFB-Pokalsaison. Dann herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Das wird eine sehr interessante Geschichte. Ich muss jetzt wieder einen Euro ins Phrasenschwein werfen, wenn ich sage, der DFB-Pokal hat ja seit jeher irgendwie immer so seine eigenen Gesetze, ungeschriebene Gesetze, ja. Also da gibt's ja viele, viele Überraschungen und da stellt man sich natürlich die Frage, okay, wir treffen jetzt auf euch, auf einen ehemaligen Viertligisten. Wie bereitet man sich als Mannschaft eigentlich auf die Begegnung gegen einen Bundesligisten vor?
Ja, also inhaltlich, rein sportlich inhaltlich kann ich da jetzt gar nicht so viel sagen. Das steht mir auch nicht zu und da habe ich auch nicht die nötige Fachkompetenz. Ich glaube, dass das ein Highlight-Spiel wird für den ganzen Verein, für alle Spieler. Also was ich beispielsweise sehe, ist, wie viele Tickets unsere Spieler selber gerne hätten und haben möchten. Das heißt, da merkt man schon, dass für viele Jungs einfach ein absolutes Highlight gegen euch zu spielen. Wir hatten jetzt auch schon Testspiele gegen Mainz oder gegen Fortuna Düsseldorf. Das waren alles natürlich auch schon großartige Momente dann für uns, aber in so einem Pflichtspiel dann gegen Bundesligisten zu spielen, das ist schon ein Highlight. Wir drumherum, was die Vorbereitung angeht, ja, das ist schon enorm. Also was da von uns verlangt wird als kleiner Fünftligist, der zum Großteil auf ehrenamtlicher Arbeit basiert und diese benötigt, ist das schon enorm, was da gemacht werden muss, um so einen Spieltag zu organisieren. Was das Trainerteam genau macht, das kann ich euch nicht sagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, Liga ist völlig egal, jetzt spielen wir auch wieder Rheinland-Pokal gerade, auch völlig egal, der komplette Fokus gilt Wolfsburg. Ich glaube nicht, dass das so ist. Nichtsdestotrotz werden wir uns natürlich darauf vorbereiten, werden uns anschauen, was ihr macht. Da bin ich der festen Überzeugung und dann hoffen, dass wir irgendwas entdecken, wo wir sagen, wenn wir eine Chance haben, dann da. Vielleicht kannst du mir das ja verraten, wo eure Schwachstellen sind.
Das ist eine gute Frage. Ich nutze immer den DFB-Pokal, um selber für mich erstmal als Fan auch herauszufinden, wie sind wir denn diese Saison überhaupt so aufgestellt. Ich finde Testspieler immer sehr, sehr schwierig und ich reihe mich nicht in die Fanriege ein, die anhand verlorener oder unentschieden ausgegangener Testspiele schon die Liga dahin schwinden sieht, weil dafür heißt es nicht umsonst Testspiel. Ja, man kann ausprobieren, man kann herumprobieren, man kann Dinge tun, die man sonst im laufenden Betrieb nicht tun würde. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben ja, das hast du vielleicht mitbekommen, die letzte Saison nicht ganz so erfolgreich abgeschlossen. Wir konnten uns noch vor der Relegation retten. Wir haben einmal gefühlt den halben Verein umgekrempelt. Wir haben neuen Trainer, wir haben neue Geschäftsführer und da war eine Menge los. Darum blicken wir alle mit allerhöchster Spannung wirklich auf das, was uns in dieser Saison erwartet, was Ralf Hasenhüttl da vorbereitet hat und wie er die Mannschaft, sage ich mal, zusammenhält und aufstellen wird. Das wird, finde ich, spannender denn je. Aber das sage ich jedes Mal, wenn wir mit einem neuen Trainer in eine neue Saison starten. Das ist ein wahres Überraschungsei. Du weißt wirklich nicht, was für eine Figur dich da drin erwartet. Ja, ich weiß, wieder ein Euro ins Phrasenschwein. Aber es ist ja einfach so. Ja, so ehrlich muss ich als Fan auch sein. Es mag da andere geben, die da jetzt mit breiter Brust sich hinstellen würden und sagen, ja, das Ding fahren wir definitiv mit nach Hause und den Sieg nehmen wir mit. Dafür.
Weißt du, was das Spannende wird? Na? Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, völlig, völlig frech von mir, aber ich finde diesen hochspannenden Gedanken angenommen. Wir sind jetzt das Team Hasenhüttl, wir zwei, ne? Und müssten uns jetzt auf die TuS Koblenz vorbereiten. Und eine Woche später geht es gegen Bayern München. Da diskutieren wir hier gerade in Koblenz, also so ein bisschen scherzhaft, immer so ein bisschen drüber. Was wie würde ich das angehen als VfL Wolfsburg? Sage ich dann, ich schicke die erste Mannschaft, um diesen Härtetest zu haben vor Bayern München. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, wir sind natürlich kein Härtetest im Vergleich zu Bayern München. Da liegen schon noch die ein oder anderen Leistungsklassen dazwischen. Sagt man, man schont die erste Elf, muss es aber trotzdem ernst nehmen und macht nochmal einen Härtetest, um, also es kann ja im Grunde nicht euer Härtetest vor Bayern sein. Das heißt, so rein vom Spieltag ist es vielleicht sogar suboptimal, gegen uns zu spielen. Das frage ich mich. Also wie würde ich das lösen? Ich gebe das gerne mal an dich. Wie würdest du es lösen?
Wir haben in der Vergangenheit auch innerhalb unserer eigenen Liga teilweise ein echtes Problem gehabt mit Mannschaften, die tabellarisch und auch leistungstechnisch unter uns lagen. Wir neigen oftmals dazu, Dinge auf die sehr leichte Schulter zu nehmen und uns von Leuten.
Das hört sich gut an.
Ja, ich weiß, man wird mich dafür wahrscheinlich auch steinigen und durchs Dorf jagen. Aber wir haben bei sehr vielen Spielen dazu geneigt, irgendwie uns viele Sachen zu leicht zu nehmen, auf die leichte Schulter. Und ich glaube, dass wir inzwischen aber jemanden da haben, der das eben nicht tut, der vielleicht so viel Erfahrung auch mitbringt, auch als Trainer, dass wir dieses Mal eben nicht mit der zweiten Auswahl oder so an den Start gehen, sondern das wirklich auch als erste Bewährungsprobe für die neue Liga sehen, die neue Saison sehen. Neue Liga, um Gottes Willen. Für die neue Saison sehen. Und gerade der DFB-Pokal hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass man auch dort den Gegner nicht unterschätzen sollte. Ja, und wir müssen, glaube ich, echt aufpassen. Ich glaube, das ist so das generelle Problem von vielen Mannschaften, die aus der ersten oder zweiten Liga gegen ja Leute aus der dritten, vierten oder fünften Liga spielen, dass man halt sich denkt, ja, ach, das wird ein leichtes Spiel und am Ende ist man schwuppdiwupp rausgeflogen. Also ich bin da sehr gespannt. Aber wenn du tippen würdest, was würdest du denn sagen, wie würde es ausgehen am Montag?
Ah, da habe ich jetzt natürlich zwei Menschen in mir. Ne? Auf der einen Seite der Geschäftsmann, der da natürlich sachlich, fachlich, nüchtern an die ganze Nummer rangeht und sagt, wie wird es wahrscheinlich ausgehen? Und dann wird es wahrscheinlich irgendwie in dem Bereich 4-5-6-0 für Wolfsburg sein. Das ist der eine Part in mir. Der andere Part, der halt das ein bisschen beiseite legen kann, der sagt, ihr kommt hier im Idealfall in so einem Zustand, den du gerade eben beschrieben hast. Ne? Ja, 4-Klassen-Unterschied, das müsste eigentlich auch mit der B11 reichen. Das müsste vielleicht mit 80% reichen. Und dann brauchen wir vielleicht zwei Platzverweise und ein frühes Tor, irgendwie sowas. Und dann hat der Pokal nun mal seine eigenen Gesetze. Und deshalb tippe ich jetzt einfach mal ganz frech, es geht in die Verlängerung. Es geht in die Verlängerung und dann hilft nur Gott irgendeiner Seite.
Das ist aber mit leichten Augenzwinkern gesagt. Ich zwinker mal mit. Das Einzige, was uns auf jeden Fall nicht passieren darf, ist zu viel auszuwechseln. Ne? Das wird mir immer wieder vorgehalten als VfL-Fan. Wir sind ja leidtragend. Ja? Da wird uns immer das Spiel gegen Preußen Münster vorgehalten, wo Marc von Bommel 6-mal hat auswechseln lassen.
Ich erinnere mich.
Ja. Wobei ich auch ganz ehrlich einer der wenigen war, die gesagt haben, hey, ganz ehrlich, wozu haben wir eigentlich einen Schiedsrichter? Wenn der das selber nicht checkt, man kann es doch nicht am Ende nur dem Trainer ankreiden, also bei aller Liebe. aber okay, das ist kalter Kaffee, aber es wird einem immer wieder vorgehalten, ich glaube, und darum sage ich auch mit einem weiteren Zwinkern, wir müssen halt aufpassen, wir dürfen halt nicht zu oft wechseln.
Warum? Ich werde euch da nicht aufhalten. Also weder der Schiedsrichter noch ich werden euch da Hinweise geben. So viel kann ich dir schon mal versprechen.
War Wolfsburg eigentlich so ein Wunschkandidat? Also wenn man so die O-Töne während der Auslosung sich angehört hat im Fernsehen, dann gab es ja Vereine, die hatten da ganz klare Wunschvorstellungen, andere waren da etwas, sage ich mal, offener aufgestellt. Wie war das bei euch?
Ja, also bringt ja jetzt nichts, hier rumzuschleimen oder ähnliches. Ne? Ihr wart jetzt nicht in den Top 5 der Lose, die man sich erträumt. Ne? Also ich meine, das könnt ihr euch auch vorstellen. Ne? Da gibt es einfach Vereine, von denen man dann weiß, die bringen dann halt, was weiß ich, 10, 15, 20.000 Menschen mit und machen das Stadion in einer Stunde ausverkauft und sowas. Das ist definitiv so. Jetzt seid ihr, glaube ich, für einen unterklassigen Verein nicht das tollste Los, was es gibt. Warum? Erstens, weil halt das nicht gegeben ist, dass sie da mit 10.000 Leuten ankommt und man halt den ganz großen Geldbeutel irgendwie besorgen muss. Und zweitens seid ihr dann trotzdem aber ein starker Erstligist. Ne? Und das ist ja eigentlich eine tödliche Kombination. Also man sagt, wenn ich schon einen Verein habe, bei dem ich höchstwahrscheinlich mit, sagen wir mal, 99%iger Wahrscheinlichkeit den Pokal verlassen muss, dann muss wenigstens richtiger Payday sein. Ja. Oder ich sage, ich habe einen Verein, der vielleicht nicht 10.000 Leute mitbringt, wo ich aber irgendwie so ein bisschen die Fantasie haben kann, an einem richtig guten Tag ist da was möglich. Ne? Und hier haben wir ja die Situation, dass es nicht nur von uns einen richtig guten Tag benötigt, sondern ihr braucht auch dazu noch einen richtig schlechten und vielleicht auch noch ein bisschen Spielglück auch noch dazu und vielleicht noch einen Regenschauer zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Da muss ja schon sehr, sehr viel passieren. Und deshalb seid ihr, glaube ich, jetzt nicht das traumlos schlechthin. Ich kann aber auch sagen, dass es so eine Blacklist gibt, ne, von dem man sagt, das sind so die fünf Vereine, die bitte auf gar keinen Fall. Da spielt natürlich auch immer ein bisschen subjektive Sympathie mit rein. Und da wart ihr aber auch nicht drauf. Also irgendwo in dieser Peripherie waren jetzt keine Jubelstürme, aber man hat jetzt auch nicht gesagt, ich muss jetzt den Raum verlassen, als das losgezogen wurde.
Ja, damit kennen wir uns aus. Also ich habe ja gerade gesagt, als Wolfsburg-Fan bist du Kummer gewöhnt, du bist oft der Leidtragende für Häme und für komische Kommentare von Bayern-Fans oder von Dortmund-Fans, die sagen, wo liegt denn Wolfsburg oder wo spielen die nochmal in welcher Liga? Also wir sind das gewohnt. Wir haben uns da inzwischen ein dickes Fell wachsen lassen und kommen mit breiter Brust und breiter Schulter daher. Wie viel passen denn überhaupt bei euch ins Stadion?
Knapp über 10.000. Also wirklich ganz, ganz minimal drüber. Also man kann Pi mal Daumen sagen, 10.000 Leute.
Ja gut, man muss ja auch ein bisschen den heimischen Fans ja ein paar Tickets übrig lassen. Also hätten wir da sowieso nicht mit 10.000 andrücken können. Die hätten überhaupt keinen...
Wäre schwer geworden, ja.
Siehste,
ja.
Also muss man ja mal so sagen. Wir dürfen also gespannt sein, was uns am Montag erwartet. Da geht es nämlich gegen die TuS aus Koblenz und ich sprach gerade mit ihrem Vizepräsidenten Nils Lapan. Schön, dass du da warst.
Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich, wünsche allen eine gute Anreise, das ist wichtig. Habt viel Spaß in Koblenz. Ich glaube, eine sehr, sehr coole Stadt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, nochmal einen Tag frei zu machen. Schaut es euch an, Rhein und Mosel in einer Stadt ist herrlich und wir haben, glaube ich, ein schöne, tolle Örtchen. Wir haben ein cooles Stadion in Oberwerth. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch eine wunderschöne Anreise, ein schönes, faires Spiel, richtige Anzahl an Einwechselspielern und ja, für uns das bessere Ergebnis. So fair muss, oder so offen muss ich da sein. Ja.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur der Fall.